Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ja, mein heutiger Gast ist, ich habe gleich zweierlei Gäste, beziehungsweise dreierlei Gäste, wenn es genau ist. Einmal ein MacBook, einmal ein iPad. Denn das ist tatsächlich, da lacht schon einer im Hintergrund. Es ist tatsächlich heute für mich eine Premiere, weil Corona is a bitch und Corona zwingt mich dazu, zum ersten Mal dieses Experiment namens Zoom auszuprobieren und das im Zuerst war die Haut Podcast. Natürlich mache ich das nicht mit mir, meinem iPad und meinem iMac gemeinsam aus, sondern ich habe natürlich einen Gast und den sehe ich da auf einem Bildschirm. Ich winke jetzt einfach mal und mein heutiger Gast ist, natürlich wisst ihr das, weil so ist ja die Folge betitelt, das ist ja immer so ein bisschen widersprüchlich, Oliver Lonien aus Trier. Olli, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch, hallo.
Sag mal, wann hat dich zum letzten Mal jemand mit Oliver angesprochen?
Auch in der Tat öfter so, also ich heiße ja so, also ja... Meine Freundin sagt natürlich, ne? Olli, auf dem Abend, ja. Nee, meine Freundin sagt auch öfter Oliver.
Ja, okay.
Wenn sie böse ist vor allem.
Ja, dann weißt du genau, jetzt ist ernst.
Ja? Oliver.
Oh scheiße, Oliver, jetzt muss ich hinhören. du hast angefangen zu tätowieren. Ich weiß es nicht genau, ich mutmaße das jetzt einfach mal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, 1995 rum, kann das sein?
Ja, wie man es sehen will. Also ich habe 95 um den Dreh angefangen, in Anführungszeichen professionell zu tätowieren im Laden.
Ja.
Tätowiert habe ich schon viel früher, allerdings halt so knastmäßig, so, also ich, ja, mit Nadel und Faden und so. Aber das hat sich dann auch wieder gegeben, habe ich auch wieder mit aufgehört und irgendwann Ende der 90er oder Mitte der 90er dann nochmal... Irgendwie bin ich da reingerutscht und habe dann das ernst genommen.
Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, das heißt, du bist schon 25 Jahre plus dabei. Ja. Hast du jetzt im Moment, klar, jetzt ist Corona, jetzt ist eh nicht viel mit Tätowieren, aber so im Jahr 2020, wie ist da so, würdest, wenn du tätowieren, deinem eigenen Tätowieren eine Schulnote geben würdest? Was wäre das für eine Schulnote? So vom Bock her, vom Machen wollen, vom Spaß dabei haben.
Also du meinst nicht die Qualität der Arbeit, sondern Spaß.
Wie du das empfindest, genau.
Mhm. Oh, ich finde es gerade wieder sehr gut. Also ich hatte mal Phasen, wo ich ein bisschen Burnout hatte oder wie man es sagen soll oder einfach mal was anderes machen wollte. Aber jetzt kann man sagen, ich bin eigentlich wieder voll dabei. So. Also 2+.
Wie kommt man aus so einem Tal dann wieder raus, dass man sich wieder neu motiviert? Weil ich meine, du hast Kunden vor einem sitzen, ne? die checken ja auch, wenn man nicht so richtig Bock hat oder so. Wie macht man das?
Sich nach Spanien verpissen oder so zum Beispiel oder weniger machen. Also man kann natürlich nicht immer der Sache entkommen, wenn man jetzt eine Phase hat, wo man irgendwie einen Burnout, sowas, also das haben ja viele schon gehabt, wenn man sowas mal hat, das hat jeder mal, jeder Künstler oder jeder Tätowierer hat mal eine Phase, wo es einfach irgendwie, Philipp Lö hat mal gemeint, ja, wenn die Leute reinkommen, du willst irgendwie weg, du hast irgendwie kein, du merkst, du kriegst Fluchtreflex oder so, dann brauchst du Urlaub.
Und diesen Moment hattest du auch für dich erlebt und dann bist du nach Spanien abgehauen.
Ja, unter anderem zum Beispiel. Also das war zum Beispiel so eine Zeit, wo ich dann irgendwann gedacht habe, okay, jetzt habe ich das hier jahrelang durchgezogen und es wird halt so eine Normalität und so. Du musst ja immer, du hast ja eine Schlagzahl, ne? Mhm. Und wenn du in einer gewissen Qualität abliefern musst und auch willst, dann ist es nicht immer so einfach, ne? Und ja, dann habe ich irgendwann einen Entschluss gefasst, mal eine Auszeit zu machen. Oder beziehungsweise, ich wollte halt auch da arbeiten, habe auch da gearbeitet, aber halt viel weniger. Ne?
Ja. Was ja ganz witzig ist, du hast mich sogar da, wo du quasi geflüchtet bist, tätowiert, ne?
Ja, ich habe da so dunkel im Kopf irgendwas. Ein Foto habe ich letztens irgendwo gesehen, wo wir in irgendeine Disco-Schuppen Arme in die Luft gerissen und ein Selfie gemacht haben irgendwie. Gab es da überhaupt schon iPhones? Ne, da habe ich schon damals noch einen iPod gehabt, das weiß ich noch. Keine Ahnung, wer das Foto gemacht hat. Also es gab ja noch gar keine Handys.
Also vielleicht hat das mein Kumpel Manuel gemacht, mit dem war ich nämlich im Barcelona-Urlaub damals und da hast du mir die Wade gecovert. Genau, und quasi, da sind dir deine Kunden hinterher noch gefolgt, da hast du selbst da deine Ruhe nicht gehabt, ja?
Ja, ich wollte ja auch nicht komplett meine Ruhe, aber ich wollte einfach mal aus dieser Tretmühle raus und mal einfach was anderes sehen, außer diese beschauliche Stadt und beziehungsweise, mein Laden.
Ja. Du hattest es gerade schon erwähnt und du hast relativ schnell auch den Namen Philipp Lö gerade erwähnt. Ja. Ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden. Philipp Lö war wahrscheinlich so neben Klaus Fuhrmann in den 90ern so, wahrscheinlich für dich der prägendste Tätowierer überhaupt. Ist es vielleicht heute noch? Du hast dich viel von ihm tätowieren lassen. Ich glaube, der hat deine ganzen Arme gecovert. Wann bist du zum ersten Mal auf Philipp Lö gestoßen überhaupt? Wie hast du von dem erfahren? Weil Internet gab es ja noch nicht, so Anfang, Mitte der 90er. Wie bist du auf den gekommen?
Ja, Internet gab es tatsächlich nicht. Ich habe dir noch einen Brief geschrieben, einen richtigen Brief mit auf Papier,
mit einem Umschlag. Ganz kurz, aber da musstest du ja erstmal wissen, dass es den gibt.
Ach so, okay. Durch die Magazine, also ich glaube Tattoo Life oder Tattoo Energy gab es die schon, ich weiß gar nicht. Vorher gab es ja nur diese Tattoo und was war denn das? So ein Biker-Ding. Und irgendwann gab es die von Mickey Violetto halt, ne? Und dann waren da auch ziemlich schnell so die Arbeiten von Philipp drin und von Klaus. Also das war so ein Aha-Moment natürlich bei beiden. Ich habe den Klaus zuerst entdeckt. Klaus Fuhrmann habe ich zuerst entdeckt, für mich entdeckt. Dieser Bericht, The Psychedelic World of Klaus Fuhrmann.
So hieß der?
Der Bericht, genau. Das war im, wo war der? Im Tattoo Life oder so. Und das war natürlich so ein, ich wusste zwar, dass ich einigermaßen oder ein bisschen besser tätowiere als die anderen in meiner Stadt, Umgebung oder was auch immer hier. Da habe ich auch ein bisschen Props bekommen schon von ein paar Leuten oder von meinen Punker-Kollegen und so. Aber ich war auch nicht alles andere als zufrieden oder irgendwie. Aber als ich das gesehen habe, war das für mich eine Zerstörung, ne, des Egos. Also
ich hab's
gesehen.
Ja, geil, ey. Wie in der Army in Amerika. Erstmal brechen und erst dann neu brechen, aufbauen. Neu
Also so war es.
Ja, geil.
Auch wenn ich bin dann irgendwann auch zu ihm gefahren und so. Und
immer, ganz kurz, was hast du denn für, wenn du schon gesagt hast, du hattest einen ganz okayen Ruf in deiner Stadt, in Trier war das wahrscheinlich damals auch, ne? Was hast du denn dann überhaupt tätowiert? Waren das dann Plattencover-Vorlagen von Kumpels oder was, in welchem Stil hast du da überhaupt gearbeitet?
Also bevor ich in diesem Laden war, habe ich zu Hause tatsächlich, war ich so ein Homescratcher. Das war allerdings damals, es gab auch überhaupt keine Studios. Also es gab so eine Frau hier, die Danny, und einen Biker, einen Robbie. Und die haben beide tätowiert schon, aber das war halt auch alles so Single Needle. Und ich sag mal so, es war auf einem ähnlichen Level wie Heimtätowierer so, ne? Alles mit Single Needle und alles so auch mit Rundnadeln schattiert. Also, ja, auf einem ähnlichen Level, als wenn man es jetzt daheim macht. Ich habe da vor mich hingemacht, so daheim, und dann haben die natürlich auch von mir dann irgendwie gehört. Und sie hat mir dann die Möglichkeit gegeben, halt bei sich auch zu arbeiten, dann irgendwann, als sie krank wurde. Mhm. Im Krankenhaus war. Ja. Ich komme jetzt, was war denn die Frage überhaupt? Jetzt, ich bin ein bisschen abgeschweift.
Naja, in welchem Stil du da gearbeitet hast, als du dann
so, das genau,
den Psychedelic Klaus Fuhrmann-Artikel auf einmal vor dir hattest. Ne? Mhm.
Ja, also dadurch, dass ich durch die Punk-Hardcore-Szene und Metal-Szene da irgendwie reingekommen bin, war bei uns halt so angesagt, so Biomechanic, Lochfraß, diese 80er Jahre Löcher in der Haut mit Fratzen und Morbid Angel Plattencover, Alters of Madness, diese Gesichter und so ein Zeug. Ja. Das war angesagt und Paul Booth war natürlich da der King in diesen Sachen. Ist er ja auch immer
Ich glaube, du hast ja auch schlauerweise ziemlich schnell selber die Unterarme mit Tribals tätowiert, oder?
Nein. Also da muss ich nochmal ganz zurückschweifen. Meine Unterarme habe ich schon mit 15, 16 vollgehackt mit Kacke. Ne? Ich hatte so meinen bester Kumpel, der war irgendwie schon mit 13 im Knast. Und als er rauskam, dann mit 15 oder so, also er hat direkt ein paar Jahre bekommen wegen Gewaltverbrechen irgendwie. Das war mein Schulkumpel, so mein bester Kumpel, der hat im Haus gewohnt.
Und hast du heute auch mit dem zu tun?
Nee, der ist umgebracht worden.
Alter, ey. Du bist doch so ein netter Hippie-Typ. Was ist denn da los? Mit was für Leuten hast du abgehangen, Alter?
Ja, das war halt mein Schulfreund in der Grundschule schon, ne? Und der hat unter mir gewohnt und ja, eine schwere Kindheit und so mit Prügel von der Oma, die Eltern waren tot, Vater, die Mutter irgendwie umgebracht und richtige Scheiße so. Also es gab echt viele so zerrüttete Familien irgendwie in der Gegend oder die ich so, von denen ich die Kinder so gekannt habe aus der Schule und Umfeld, wo es echt schlimm war, wo die auch Alkoholiker waren und die Väter, die Mütter geschlagen, einen teilweise sogar umgebracht haben.
Krass.
Und, ganz schlimm. Und das war halt auch so.
Man denkt immer so Trier, beschauliches Städtchen oder so, aber da ist
ja aber Menge, Alkohol hast du überall und du hast, ne? Und also hier sind schon andere, ich meine, beschauliches Städtchen hin und her, ich wurde mal abgestochen und hier ist vor ein paar Tagen einer durch die Fußgängerzone gerast. Also es gibt hier auch ein paar durchgeknallt auf jeden Fall. Schlimme Scheiße.
Ja.
Auf jeden Fall, wo waren wir?
Genau, dein Kumpel, der kam aus dem Knast, hatte da wahrscheinlich schon schäbige Tätowierungen drauf und dann hast du auch selber angefangen, an den Unterarm rumzumachen.
Genau, der kam aus dem Knast mit schäbigen Tätowierungen, mit Sternen und Kreuzen und ja, so ein Kram, halt so irgendwelche, ich habe mir dann so einen Totenschädel mit einem Zylinderhut und einem Joint in Zähnen auf den Unterarm geballert. Schön.
Eigentlich geil.
Eigentlich geil, also Punkt an Punkt mäßig, so richtig eklig. Und das wurde dann gecovert von der Danny, die den Laden hatte in Trier.
Ja.
Da bin ich da so reinmarschiert, die konnte einigermaßen zeichnen, aber ich habe da schon selber, dann kam ich mit dem Plattencover von Morbid Angel an und die fand ich halt damals geil, war meine Lieblingsband. Und da war auf der Rückseite so ein Bild von dem David Vincent, von dem Sänger, mit so einem Dämon irgendwie, ne, so, der so ein Zepter hält oder so. Und das Ding wollte ich dann drüber covern, so, und hat die dann auch gemacht mit der Single Needle und jede Menge Schwarz und so ein Spinnennetz hatte ich ja auch so. Das sieht man jetzt immer noch so ein bisschen alles. Also, das ist jetzt ziemlich cool eingebaut in die Cover-Ups von Klaus und Philipp. Aber das war halt schon eigentlich fast nicht mehr zu covern, nachdem das schon ein zweites Mal, also einmal schon mal gecovert wurde. Und also ich war schon ein gebranntes Kind, sage ich mal, in der Sache, dass ich echt schlimme Tattoos hatte am Anfang. Also nicht so dieser coole Style wie, es gibt ja auch so Anti-Style-Sachen, die cool aussehen, irgendwie auf eine Art. Ich bin nicht der Fan davon, aber es geht klar. Aber das war richtig so, richtig mies so teilweise.
Ja. Aber hast du das mit Maschine tätowiert oder handgepokt auch?
Viel handgepokt. Da kam so ein Punker so aus dem Osten, der war in Bautzen im Knast und Zack hieß er. Und der war dann irgendwie aus Dortmund. Wir hatten eine Connection zu den Dortmunder Leuten aus dem besetzten Haus. Und da kam
wahrscheinlich mal, auch zu Idiot Records und so, ne? Sir Hannes wahrscheinlich?
Ja, das ist so, ich habe mit den Leuten ja auch zu tun gehabt dann. Genau. Ja. Und also Sir Hannes war ja bei den Idiots raus. Aber zu diesem besetzte Haus in Aplerbeck, das war natürlich so eine Connection, also Dortmund und so, ich meine, die kennen sich ja auch da alle.
Und ich glaube, in Aplerbeck war auch die Klapse, ne, in Dortmund, glaube ich.
Ja, genau, Aplerbeck, das ist ein, genau.
da kam zusammen, was zusammengehört, ja.
Ja, die haben das Ding irgendwann abgerissen. Ja, da bin ich auch, genau, ja. Lass mal weiter in der Vergangenheit vielleicht noch kurz. Da kam ich zu diesen Tattoos. Und ja, was mir da natürlich gefallen hat zu der Zeit, waren so Paul Buss und so düstere Sachen. Als ich erstmal so gesehen habe, was für eine Quali überhaupt geht. Ich meine, da war ja Paul Buss und so Leute, die waren natürlich outstanding in Sachen Schattieren und überhaupt Bildkomposition. Und also was hat man nie gesehen. Ne? Also ich habe natürlich, als ich dann später dann in Dortmund war, ja, da habe ich halt die ersten Tattoos, die man so gesehen hat, in den 90ern so, waren ja eher so Musiker, die aus dem Hardcore-Punk-Bereich ja dann doch eher teilweise nicht so dolle Sachen hatten, aber das war halt diese Größe der Sachen und wie zugehackt die waren, ne? Das war halt schon so, und halt die ganzen Musiker, ne?
Das hatte Power, ja.
Das hatte halt eine gewisse Power. Mich hat es halt vorher schon angezogen, diese schlechten Sachen. Sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht. Ich fand es vorher schon geil, auch diese Knast-Tattoos und so das Zeug, aber als ich dann natürlich gesehen habe, dass es auch was anderes gibt, das ist natürlich, aber wir hatten halt kein Geld, ne? Das ist halt das Ding. Mhm. Und ja, ich bin dann wegen der Mucke nach Dortmund irgendwann und
du warst Schlagzeuger, glaube ich, ne?
Schlagzeuger, genau.
Ja.
Und da gab es halt diese Band Idiots, da war der so Hannes aber gerade raus, leider. Mit einem anderen Sänger, mit Sandhorst damals dann. Original waren noch zwei Leute, da war der Olaf noch dabei, Jantors. Und der alte Bassmann, wie hieß denn der noch? Christian.
Da kann ich dir echt nicht helfen.
Ja, und da waren wir halt so quasi muckemäßig auf Tour und unterwegs und alles. Und da bin ich immer die Zeche Karl halt, Konzerte gucken.
In Essen?
Ja, in Essen. Und nee, genau, ich wollte jetzt darauf hinaus, Agnostic Front und so, die Bands. Aber das war gar nicht in Essen, das war in Dortmund in so einem Laden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
FZW wahrscheinlich.
FZW, genau, FZW.
Ja, genau.
Und da kamen halt Madball und die ganzen Bands, Agnostic Front, da war eine der ersten Touren. Und da habe ich diese Typen so gesehen, ne? Ich kannte die natürlich schon vorher von Plattencovern und so, aber wenn du erstmal so einen Mensch siehst mit so einem Kreuz auf der Brust, dieser Ex-Skinhead, ne, der Sänger, und mit den Tausenden von Tattoos und wie zugehackt die waren. Und
ja.
Das war auf jeden Fall so ein Aha-Erlebnis natürlich.
Ja. Ja. Und das andere Aha-Erlebnis war natürlich Klaus Fuhrmann, ne, das zu sehen.
Genau.
Was hat das mit dir gemacht? So, hast du gedacht, so okay, das ist nochmal ein ganz anderer künstlerischer Twist? Oder also, wo ich zum Beispiel ewig brauchte, war so Tätowierung zum Beispiel von einem Bob Roberts überhaupt zu schätzen, wo du dachtest, so, das ist doch total naiv, da ist eine Schlange und ein Schädel, was soll das? War das bei Klaus Fuhrmann oder Philipp Löh bei dir dann auch so nach dem Motto, okay, das ist eine ganz eigene Bildsprache, ich kenne die gar nicht, aber ich finde die super interessant und auch künstlerisch total herausfordernd?
Ja, diese Bob Roberts-Nummer habe ich ja dann quasi durchgehabt mit diesen einfachen Tattoos, sage ich mal, richtige Tattoos, die so, du weißt, was ich meine, so ein typisches Tattoo, ne? Dicke Linien,
ja, Bordlines, ja, so.
Und Oldschool.
So wie ein kleines Kind ein Tattoo im Comicheft zeichnen würde, so.
Ne? Genau.
Und Kreuzschlange Roberts, auf dem Unterarm.
Genau, ja. Er macht das ja extra quasi, also diese Schiene ist ja extra so vereinfacht und so. Das ist ja auch sehr schwer, das so vereinfacht zu machen, dass es trotzdem irgendwie geil ist. Muss man ja zugestehen. Aber, jetzt kommt aber halt natürlich, Klaus Fuhrmann ist für mich, das war, wie nennt man, in Englisch sophisticated, weißt du, es war ein anderes Level.
Ja.
Also du siehst gar nicht, du siehst ja keine Linien in dem Sinn, dass da klare Linien sind, die du folgen kannst, sondern es sind, der denkt ja so viel dabei, dass, das kann man ja gar nicht erstmal so verpacken irgendwie für sich. Und trotzdem sieht es von Weitem einfach und ultra powerful aus. Und das hat mich halt einfach umgehauen. So, ja.
Hast du zu der Zeit viel gemalt auch? Was hast du da gemalt zu der Zeit? Oder hast du nur einfache Tattoos nachgemalt? Oder dachtest du, als du Klaus Fuhrmann arbeiten gesehen hast, dachte so nach dem Motto so, ey, das hat irgendwie auch was ein bisschen Psychedelisches oder was auch immer, seine Frauengesichter und mit diesen Biomechanik leichten Einflüssen, dass du gesagt hast, okay, da kann ich mich auch viel künstlerischer eigentlich betätigen, als ja normale Tattoos zu machen, in Anführungszeichen.
Ja, ich habe da natürlich auch schon gemalt. Ich habe immer schon so ein bisschen gemalt, aber das war so ein Moment, wo ich dann das Heft genommen habe und es gibt so das Tattoo, wo vom Luke Atkinson so ein Gesicht, was er auf dem Unterarm hat vom Klaus. Ja. Das habe ich mir so hingelegt und gedacht, ja, was hat er gemacht? Diese Effekte und alles. Und dann habe ich irgendwie Papier genommen und versucht irgendwie so in die Richtung was zu zeichnen. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Gasttätowiererin aus Berlin, die war beim Lightliner auch mal Antje. Die war damals, als ich noch nichts konnte, so quasi Gasttätowiererin schon, die war abends so in Trier.
Die konnte nichts.
Nee, als ich noch nichts konnte, meine ich. Also sie,
ach so,
sie
sorry,
konnte schon
sorry.
Was. Ah, ja. Ich war noch wirklich schlecht, muss ich sagen. Und sie war natürlich schon besser als ich. Und hat in Berlin beim Mark D. gearbeitet, glaube ich. Lass mich nicht lügen, war die beim Nightliner oder? Nee, noch ein anderer Laden, warte mal. Ich komme gleich später drauf.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, die Antje, die saß neben mir und hat mich ausgelacht, weil ich ein Blatt nach dem anderen zerrissen habe und zerknüllt und in die Ecke gefeuert und irgendwie für mich so ein Frust irgendwie aufgebaut habe, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich kann nichts.
Also du wolltest das Klaus Fuhrmann-Ding abzeichnen und bist
gescheitert.
Nee,
nicht abzeichnen, ich habe einfach so als Referenz so gedacht, okay, was ist hier los? So was habe ich noch nie gesehen, ich muss jetzt mal irgendwie mehr zeichnen, so. Und dann versucht so in die Richtung irgendwie zu malen und ich habe es gar nicht gecheckt so. Aber ich glaube, das checken die meisten heute noch nicht und ich auch nicht. Also, aber es war halt schon ein Schock, ja.
Und aber Philipp, wie hast du das dann irgendwann gecheckt? Ich habe, glaube ich, so 99, 2000 rum oder so zum ersten Mal Arbeiten von dir gesehen. Damals im Tattoo Live Magazin war das, glaube ich. Und ja, also da hat man auf jeden Fall gesehen, dass Klaus Fuhrmann dich beeinflusst hat und dass du vielleicht auch bei Philipp Löh ein bisschen geguckt hast. Und das war sofort, ich hatte keine, so Nachwuchsarbeiten von dir gesehen. Deine ersten Arbeiten, die ich gesehen habe, fand ich sofort mega geil. Und die sind auch heute, glaube ich, echt noch gut und stabil. Also irgendwie scheinst du es ja dann geschnallt zu haben, so ein bisschen, was der da gemacht hat.
Boah, kann ich gar nicht sagen. Also für mich kann ich sagen, ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich für mich, mir haben auch Leute gesagt, ey, also guck lieber mehr beim Philipp, weil das ist japanisch. So 1000 Leute machen ein bisschen so, inspirieren sich da. Beim Klaus so, ich meine, es gibt ja auch in Wien jetzt Leute, die machen es genau wie Klaus. Und du kannst teilweise nicht unterscheiden. Ich weiß auch noch nicht mal, wer ist irgendwie, ne? Und da wird aber jeder direkt sagen, das ist halt vom Klaus so, ne? Was ja auch, wenn man da gelernt hat, ich meine, Theo hat ja auch da gelernt, ist ja auch völlig legitim. Das ist ja auch, meine Lehrlinge haben teilweise auch dasselbe gemacht wie ich. Also, oder beim Philipp, ne? Oder egal. Also jeder Lehrling wird irgendwie von seinem Meister irgendwie was übernehmen. Ist ja auch richtig so.
Aber bei Klaus Fuhrmann, aber bei Klaus Fuhrmann oder in dem Stil, den er macht, ist ja das Weirde, das ist, glaube ich, echt auf Wien begrenzt, ne? Ich glaube, die Wiener kennen alle, die sich interessieren, die kennen Klaus Fuhrmann arbeiten und denken so, okay, der Typ ist, naja, ich glaube, er ist auch nicht so der Allereinfachste, ne? Und der ist dann schlecht zu erreichen. Und dann gibt es halt andere, so Copycats, die machen dann halt Klaus Fuhrmann nach. Ich glaube, in keiner anderen Stadt der Welt kriegst du diesen Stil,
nee,
oder?
Das halt, ich sag immer, ich habe so Leute auch auf Facebook, die auch sowas machen oder bekommen. Und dann gucke ich immer drauf und sage ich, wenn ich was kommentiere, sage ich immer, ja, Wiener Schule. Sieht man halt. Ist auch geil. Also es funktioniert ja, ne? Aber ich habe diese ganzen Fummellinien so irgendwann auch aufgegeben. Das war mir irgendwie dann zu Brainfuck-mäßig. Ich habe dann gemerkt, okay, ich stehe eher auf mehr Power, dicke Linien und andere Sachen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man künstlerisch irgendwas so machen kann, dass es irgendwie funktioniert. Und Klaus hat halt eine sehr einzigartige Methode, das irgendwie umzusetzen. Und das soll ihm ja auch dann so ein bisschen seins bleiben, irgendwie auch. Also, ich wollte dann nicht so ein Copycat werden, aber.
Wie hast du Klaus Fuhrmann als Mensch erlebt?
Durchweg positiv, früher immer. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich war oft da. Und ja, also es sind Storys, die kann man eigentlich keinem erzählen. Also es war immer so ein Abenteuer, dahin zu fahren. Weil du hast danach erstmal so 5 Wochen zu erzählen bei deinen Kumpels und so, was da alles passiert ist und wie, das ist eine andere Welt irgendwie gewesen.
Und man wusste auch im Vornherein überhaupt nicht, was passieren würde wahrscheinlich. Nee. Hättest du das gewusst, wärst du wahrscheinlich gar nicht hingefahren, ne?
Doch, ich wollte auf jeden Fall die Tätowierungen haben. Ja. Und deswegen habe ich die Sachen auf mich genommen. Beim zweiten Mal weiß man ja dann, dass er irgendwie gar nicht da ist und irgendwie 3 Tage nicht kommt. Und ja. Dann stellt man sich darauf ein, dann nimmt man sich halt eine Woche Urlaub und nimmt sich Hotel direkt ein paar Tage länger. Am Anfang ja. War es halt so, da fährst du hin, hast 2 Tage Zeit, Hotel gebucht und dann gehst du hin und dann ist keiner da. Ja. So. Und dann haben wir uns drüben hingesetzt in dieses Café und dann hat die Dame von dem Café immer gesagt, die Leute warten hier immer tagelang. Das kann dauern. Und ich habe so damals noch völlig nervös, so bei jedem Auto immer so, ich war mit meiner damaligen Freundin da, bei jedem Auto irgendwie geguckt, so, ist das Klaus? Oder wenn jemand da hingegangen ist, ist das? Weißt du, so nach 10 Stunden warten in dem Café, irgendwann bist du wieder zurück ins Hotel und völlig down irgendwie. Ja, nichts gegessen.
Als würdest du so einen Rockstar stalken, so, nein, ja. Ich habe einen Termin bei dem.
Du hast einen Termin beim Rockstar und der kommt einfach nicht. So. Und wenn er dann irgendwann gekommen ist, war es total geil, weißt du, dann war er total cool. Und dann habe ich auch bei dem Theo dann gepennt.
Und dann bei dem Lehrling, ne?
Genau, und dann war es alles schon so klar, dass es so läuft. Und ja.
Aber hat der Klaus, als er dann kam, nach 48 Stunden zu spät, hat er sich mal entschuldigt oder so? Oder war das so,
Nee, der hat ja so seinen Charme, so, wo das dann einfach so, das ist halt für ihn völlig normal und dann für uns war das dann auch so. Wir haben natürlich drüber geschmunzelt so und das könnte man sich heute gar nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt wenn ein Kunde einen Termin bei mir hat und ich komme dann 3 Tage später, die würden ja gar nicht warten.
Also ja, manchmal habe ich das. Vor allem, du hast ja nicht um die Ecke gewohnt, sondern du kommst einfach angereist und musstest im Hotel pennen und so, ne?
Ja.
Stell dir mal vor, Klaus Fuhrmann würde anfangen zu tätowieren in Instagram-Zeiten so oder in Yelp-Zeiten am besten. Schlechte Bewertung.
Ja, aber ich glaube, auf die Leute hat er immer komplett geschissen und der lebt halt so in seinem Film so und das hat mich ja irgendwie auch damals inspiriert so, weil ich fand das auf seine Art, ich war so ein Punker, weißt du, irgendwie und er hat auf seine Art auf alles geschissen und sich nur fürs Tätowieren interessiert, für sonst nichts. Ja. Obwohl er jetzt nicht irgendwie ein Punker war oder so, aber so, er war ja irgendwie auch völlig Outlaw irgendwie, ne? Also es war ja ein Tätowieren, Türe zu. Ich weiß noch, einmal wollte ich Luft schnappen, weil ich irgendwie nach 5 Tagen da irgendwie in dem kleinen Studio, Mini-Studio, Privatstudio, da haben wir auf einer Eckbank bei dem in der Küchenzeile irgendwie in seinem Hinterzimmer irgendwie gepennt, ein paar Stunden gepennt, dann wieder wach, dann wurde wieder irgendwer tätowiert. Sind wir mit mehreren Leuten immer dahin. Und dann wollte ich mal Luft schnappen und dann kam er direkt, nee, Tür zu. Weil er wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Rockern Stress hatte oder was weiß ich mit wem. Völlig, weißt du, so,
ja, ja.
Keine Ahnung, ey, das sind halt alles so Filme, da kommt irgendein Typ mit dem Hut und mit dem Bart, ey, so völlig strange Gestalten und saßen da und wir waren ja alle noch jung, weißt du, und das war einfach so eine ganz andere Welt irgendwie.
Ja.
Das gibt's heute irgendwie so auch nicht mehr.
Aber es passte natürlich dazu, dass die Tür die ganze Zeit zu war, dass er auch die ganze Zeit geraucht wurde wahrscheinlich, ne?
Ja, da wurde natürlich, deswegen musste ich ja auch mal irgendwann Luft schnappen, ey. Da, weißt du, so 5 Tage da warten und dieser Rauch ohne Lüften, ohne alles.
Und dann wirst du tätowiert, Alter, Schmerzen ohne Ende, so, Alter, was eine Folter.
Genau,
Alter.
Und dann irgendwann raus, so kurz an die Luft und dann kommt er direkt. Ey, komm weg von der Tür. Und dann musste ich mich auf den Stuhl legen, bin fast kollabiert irgendwie, weil ich völlig Und dann, weißt du, und dann hat er meistens nachts um 5 angefangen zu tätowieren.
Ja.
Und dann bist du morgens um 8 fertig gewesen. So, und dann ist der Zug um 9 gefahren, weißt du, und dann aus dem Studio raus, zum Bahnhof gerannt. Ich weiß noch, eine meiner Freundinnen, ich war so fertig, nachdem, also 2 Tage wurde ich tätowiert und am 2. Tag, weißt du, ist richtig ekelhaft.
Ja.
Und dann
Wir haben mein Bein damals in Barcelona tatsächlich auch an 2 Tagen hintereinander gemacht, als du mir das gecovert hast. Das war auch 2 Tage hintereinander, ja.
Was haben wir denn überhaupt gemacht?
Irgendwie eine Schlange drüber mit 2 Peonies über meine erste Tätowierung. Sagen wir mal so, es ist heute sehr, sehr dunkel.
Okay.
Aber ich rechne dir das bis heute hoch an. Ich durfte das Fenster aufmachen dabei. Ne?
Siehste,
also immerhin. Immerhin, ja.
Das war in Barcelona, ne? Beim Espiral in der kleinen Gasse.
Ja, genau.
Ja.
So, und dann bist du zum Zug gerannt mit deiner Freundin oder was?
Genau, die war damals schwanger. Genau, die war damals schwanger und ich bin dann irgendwie mit meinem Sohn, ne? Und
Moment mal, die war schwanger und hat dann auch 5 Tage da in dem Rauch gesessen mit im Klaus Fuhrmanns Studio hinten drin.
Ja, die war aber kurz schwanger. Wir haben es irgendwie, also es war ganz, ganz gerade so. Vielleicht wussten wir das auch noch gar nicht, ich weiß gar nicht, aber die war schwanger.
Was heißt denn?
Nee, wir
hatten
also sie war gerade schwanger geworden.
Ach so,
eigentlich hatte sie einen Termin beim Waldi sogar. Genau, das war nämlich so. Und dann sind wir zum Klaus und Klaus, geht's nicht zum Waldi, Die Gesichter sehen noch alle aus, als hätten sie einen Herzinfarkt gehabt.
Das stimmt sogar.
Und dann, ich darf es sagen, weil Waldi hat auch schon mal gemeckert bei mir.
Okay.
Auf jeden Fall sind wir dann in diesem Bahnhof irgendwie und ich war so am Arsch, dass ich dann mich mit ihr in die Bahnhofsmission gelegt habe, weil wir noch eine Stunde warten mussten oder so irgendwas und ich konnte nicht mehr stehen, ich war kurz vorm Kollabieren.
Mit frisch tätowierten, gecoverten Unterarmen, ja?
Genau.
Ja.
Und dann habe ich mich da rein, dann wollten die mich gar nicht reinlassen, die dachten, ich wäre so ein Junkie. Und genau, dann war es so, meine Freundin ist schwanger. Ja, dann darf sie sich hinlegen und du nicht. Und sie durfte sich dann in so ein Hochbett auf die untere Dings legen.
Ja.
Und ich musste auf so einem klapprigen Stuhl sitzen irgendwie. Und irgendwann habe ich gedacht, scheiß drauf.
Und wahrscheinlich lief dir genau in dem Moment so Wundwasser aus dem Handgelenk.
Genau.
Oh geil, Alter.
Ja, das sind halt so Dinger. Das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen.
Aber der Irrsinn ist ja, du hast mich ja tätowiert, du hast mir ja, glaube ich, 2004, 2005 einen ganzen Arm gemacht, meinen rechten Arm hast du tätowiert. Und das heißt, da konnte ich ja die ganze Zeit deine Unterarme sehen.
Ja. Ne?
Und da waren die ja auch schon zig Jahre alt und ich fand die Dinger mega geil, ne?
Echt?
Auch diese Schichten übereinander und so, das hatte sowas, du bist ja auch so ein dunkler Hauttyp. Ne?
Ja,
und ich dachte so, Alter, ey, wie krass passen die Tätowierungen zu dem Typen so, ne? Ich hab ja selber so helle Haut.
Ja.
Ne?
Bei dir passt es halt besser, dass es so offen ist, ne? Mit Haut dazwischen und so.
Aber bei dir fand ich das mega geil, weil das auch so rough war und so. Und also da habe ich erste Mal gemerkt, dass so eine Roughness auch oder dass eine zweite Schicht oder so, dass das einfach geil aussehen kann. Ne? Man denkt immer so, man bessert das irgendwie aus. Ja. Aber bei dir, fand ich, war das fast wie so ein Stilmittel. Ne?
Ja, weil so, die dritte Schicht, ne? Nicht die zweite.
Ah, entschuldige, ja, genau. Ne? Als würde man so eine Leinwand erstmal so abstrakt mit Farbe beschmieren ne? Und dann konkret irgendwie einen Drachen drüber machen oder so und dann kriegt das im Hintergrund so eine Tiefe. So ungefähr habe ich das gesehen.
Habe ich auch gerade so gemacht beim letzten Ding. Ich mache gerade eine Leinwand und da habe ich in der Tat so ein altes Bild übermalt, was mir nicht mehr gefallen hat, mit ein paar Leuten zusammen, aber es war irgendwie zu negativ, mit toten Babys und Hanya-Maske, also eine Hanya, die Babys zerreißt und das war auch nicht fertig und so, und dann habe ich das übermalt. Und dann auch vom Dunkel so, also es ist schön, wenn schon was da ist und dann machst du was drauf und dann entsteht das so aus irgendwas anderem.
Ja.
Besser manchmal, als wenn du auf eine weiße Leinwand anfängst. Da hast du auch viel mehr Respekt davor von der Leinwand.
Und vor allem ist cool, am besten, wenn du da drunter noch vielleicht irgendwo so ein bisschen Farbe hast und das so ganz bisschen irgendwo durchblitzt.
Genau,
ne?
So, ja.
ne, das gibt dann nochmal so ein extra, so einen Effekt und so eine Tiefe, so dass es
das gibt so Layer, ja, genau, ja, ja, ja.
Ja, genau. Ja. Aber so prinzipiell, dafür, dass du schon so lange dabei bist, ich glaube, du bist gar nicht so hart tätowiert, ne?
Nee, ich habe mir, wie gesagt, die Arme dann dreimal übermachen lassen, die Brust und an Beinen ein paar Sachen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie mal Pause gemacht länger, ja.
Hast du nur Tätowierung? Also mir fällt im Moment kein anderer Tätowierer ein, außer Philipp Löh und Klaus Fuhrmann, die dich tätowiert haben, also von den Professionellen jetzt.
Ja, ist auch so geblieben noch, ja. Ich bin kein Sammler, also ich mag das bei anderen so. Vor allem, wenn die, sage ich mal, im Neo-Traditional oder Old-School-Traditional, egal, also die ganzen Geschichten sammeln, weil das hat, das passt dann.
Ja.
So, und bei Fuhrmann, Löh passt das auch. Mick hätte jetzt auch dazu gepasst. Mike Ledger und so Leute würden natürlich auch passen. Aber ich wollte jetzt keinen Ami-Style dazwischen oder irgendwie traditionell Japan oder diese primitiven Japan-Sachen, sage ich mal. Das kann man natürlich auch machen, also das geht auch, aber ich finde es schöner so, wenn bei Traditional finde ich es schöner, wenn man da verschiedene Leute sammelt. Andererseits beim Japanisch, denke ich, sollte man bei zwei Künstlern oder so oder zwei, drei Leuten bleiben. Es sei denn, du machst jetzt so, sag ich mal, diese Schiene, wie da ein Sinn ist oder so, das ist jetzt wieder auch so ein Ding, das sind so One-Shot-Sachen, die funktionieren.
So aber Filler so, auch, ne?
So Filler, ich meine, Philipp natürlich, der macht auch Filler, ist ja nicht so, aber für mich ist, für meinen Geschmack so, mag ich das, wenn so ein Konzept irgendwie ein, also ein, aus einem Guss ist.
Ja. Rücken hast du auch nicht, ne?
Nee, hat einen Grund auch, krankheitsbedingt.
Okay.
Also ich hatte
das, wo wir gerade beim Punkt sind, du hattest, glaube ich, 2004, 2005, wie gesagt, als du meinen Arm gemacht hast, zu der Zeit hattest du dir einen Drachen auf die Brust machen lassen von Philipp Löh. Und den hattest du mir gezeigt. Ich weiß das noch ganz genau. Wir waren, glaube ich, vorher frühstücken. Du hattest damals so einen alten Volvo Amazon und hast mich dann netterweise vom Bahnhof abgeholt. Aber du dumme Sau, hattest einen Hintergedanken, weil du meintest, ey, ich hatte zu Hause nichts zum Frühstücken, ich habe voll Hunger, komm, lass uns was frühstücken. Und dann habe ich dein Frühstück bezahlt und
was?
Genau.
Ich habe dich angeschnaut oder was?
Ja, ja, genau. Das fand ich aber total charmant. So. Ich dachte so, ey, ja, es war andersrum. Dem Tätowierer erstmal so ein bisschen den Kreislauf irgendwie ebnen, dass er die Linie nicht verzittert irgendwie eine Stunde später.
Ich weiß noch, wie wir da gesessen haben. Ich weiß es noch. Und du hast dann so 10 Minuten deine Beine abgeklopft und die ganzen Krümmel irgendwie rum von der Hose. Ich glaube nach draußen sogar. Oder war es noch drin?
Ja, ich wollte ja auch ein gutes Tattoo haben, ne?
Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wir haben da gesessen und laut Mucke gehört, glaube ich auch, ne?
Woran ich mich aber teilweise oder tatsächlich dran erinnere, und das hattest du gerade auch schon mal kurz angesprochen, und da war ich echt schockiert, und was natürlich auch total bekräftigt, dass in Trier vielleicht so ein paar Sachen schieflaufen. Du hattest das Brustpiece von Philipp Löh, ich glaube auf der rechten Seite, natürlich auf der rechten Seite. Und ich sprach dich drauf an, weil du hattest da irgendwo eine Narbe. Und ich war so, Alter, was hast du denn an der Stelle eine Narbe? Und da ist tatsächlich, du hattest das, glaube ich, vor 20 Minuten relativ am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, da ist einer mit dem Messer auf dich los, ne?
Ja, ja.
Willst du darüber reden oder ist das?
Ja, Kurzfassung halt. Ich stand mit ein paar Punker und Metal-Kumpels so am Hauptmarkt in Trier und
da warst du wie alt? 18, 19, 17?
Da war ich so 18, gerade in Lehre, ne? Und da kam so, heute würde man sagen, so rechts angehauchter, wutbürgerartiger, schizophren, also der war krank, der Typ, schizophrene Psychose, hat auch schon mal jemand vergewaltigt und eine Frau, und hat seine Medikamente nicht genommen und ist dann auf uns los und hat irgendwelche Halluzinationen gehabt und gedacht, wir wären des Teufels irgendwie. War auch so ein Christ, so eine ganze Mischung, so ein Gesamtpaket von Christ, was heute wahrscheinlich so ein QAnon-Typ wäre, so ein Bekloppter, der irgendwie uns die Schuld gegeben hat an allem Bösen und uns vernichten wollte dann, ja.
Und dann ist er mit dem Messer auf dich los und
ja, erst auf meinen besten Freund, der hat dann ihm am Hals erwischt und den anderen durch den Arm. Und ich war ziemlich besoffen, ich habe den dann irgendwie noch weggehauen. Der lag dann auch und ich habe dann erst gemerkt, so, dass ich das Blut in alle Richtungen spritzt. Und ja, also dann haben wir bei der Polizei, die haben mich da rein. Ich wollte weglaufen, ich wollte ins Krankenhaus laufen. Dann haben meine Freunde mich irgendwie in die Polizei gebracht und habe ich dann.
Du warst wahrscheinlich komplett unter Schock, ne?
Unter Schock, genau. Ich habe das ja gar nicht gecheckt. Das war durch die linke Herzkammer in die Lunge.
Krass, krass.
Und dann kam auch Luft raus und Blut ohne Ende. Und ich habe mir so zugepresst halt dann da gelegen. Und dann kam irgendwann ein Krankenwagen. Die Bullen haben die gar nicht gerufen. Meine Kumpels haben den gerufen.
Ja.
Und dann kam ich halt ins Krankenhaus. Dann kam halt. Betäubung und so, dann bin ich irgendwann aufgewacht, als sie den Schlauch rausziehen und hatte eine dicke Narbe auf der Brust. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich fast gestorben bin. Auf jeden Fall krass. Deswegen hat mich die Sache auch ein bisschen betroffen, jetzt vor ein paar Tagen hier, die passiert ist, mit dem Mensch, der da in die Menge gefahren ist. Das war ja an derselben Stelle.
Ach krass,
ja, das war,
das genau, war auch dieselbe Fußgängerzone, ja?
Ja, ja, also ich habe im Fernseher geschaut, sehe das und war völlig unter Schock und sehe dann das Marktkreuz, weißt du, wo das war an dem Marktkreuz und dann sehe ich halt die ganzen Verletzten da rumliegen und ja, dann war so ein Flashback irgendwie, ich konnte es kaum glauben. Ne?
Ganz, ganz kurze Frage, deinem Kumpel, dem im Hals gestochen wurde, hat der das überlebt?
Der wurde nur angestochen.
Okay, ja.
Aha. Das war quasi ein schlimmerer Kratzer. Also ja. Keine Arterie oder irgendwas getroffen.
Und hattest du danach irgendwie Angst vor so Menschenansammlungen oder hast du gesagt so, ey, sowas passiert einem eh nur einmal im Leben, scheiß drauf, ich lebe ganz normal weiter. Wie bist du damit umgegangen?
Es ist ja so, dass damals traumamäßig oder so überhaupt nichts gemacht wird.
Ja.
Deswegen habe ich auch hier eine Gruppe gemacht mit noch jemand anders, wo Betroffene jetzt hier von dem letzten Ding, also eine WhatsApp-Gruppe, wo Leute irgendwie traumatisierte Leute sich irgendwie ein bisschen austauschen können, auch ein paar Therapeutinnen dabei sind. Und ich habe das so ein bisschen versucht zu connecten und anzustoßen und dann wurde die Gruppe gemacht. Ich bin auch noch drin, aber ich habe die stumm geschaltet, weil ich jetzt nicht mehr jeden Tag das alles mitlese. Aber ja. Hat mich aber natürlich krass, schon.
Du bist bis zum heutigen Tage da quasi mit den Leuten vernetzt, ja?
Nein, die Leute, die jetzt kürzlich die Sache passiert ist. Also
sorry.
Auf Facebook ja. War ja so eine Gruppe, Trierer helfen Trierern und so. Und da wurde ja Geld gesammelt und ich habe mir dann gedacht, ja. Gut, was willst du mit Geld, wenn du Angehörige verloren hast oder gesehen hast, wie einer durch die Luft fliegt, 100 Meter? Da kann dir Geld ja nicht helfen. Also habe ich eher so angestoßen, vielleicht mal irgendwie, da ich nicht weiß, inwiefern genug Ressourcen da sind, dass jeder betreut wird, dass die Leute sich so ein bisschen gegenseitig, wie so eine Selbsthilfegruppe oder so ein bisschen connecten irgendwie.
Ja.
Und ja, also natürlich kommen in so einem Moment so Sachen noch ein bisschen hoch nochmal. Und ich denke mal, jeder, der aus dem Krieg kommt oder so Sachen erlebt hat, der hat natürlich eine gewisse Art ein Trauma. Ich habe auch ein paar Kunden, die sind Polizisten. Ne? Und die setzen sich halt, wenn ich mit denen essen gehe, setzen sich immer so, dass sie diese gesamte Lage sehen können. Also
Szenerie,
Szenerie. Mhm. Und ich beobachte, sag ich, wenn ich nachts rausgehe, so jemand kommt und greift in die Tasche, denke ich genau, ich beobachte die Kleinigkeiten so, ne? Wenn man normalerweise wie früher so besoffen durch die Gegend rennt und auf nichts guckt. Also mir wäre das ja auch da nicht passiert, ne? So, ich habe das ja auch gar nicht gesehen. So, man wird natürlich ein bisschen vorsichtiger und auf eine gewisse Art verändert man sich, denke ich mal, auch so ein bisschen, dass man nicht mehr nur so naiv an das glaubt, dass alle so sind wie man selber. Und so einen moralischen Kompass haben oder irgendwas. Und es gibt halt auch echt Vollidioten auf der Welt, die schlimme Scheiße machen. Und man darf natürlich nicht paranoid werden und jetzt immer nur das Schlechteste denken, aber so eine gewisse Grundvorsicht, also so ähnlich wie bei meinen Polizistenkunden, die mir so ein paar Sachen gezeigt haben. So, es gibt so eine Skala, von rot, also von weiß bis rot. Wenn du zu Hause bist, auf deiner Couch ist weiß. Wenn du in die Kneipe gehst, ist gelb. Oder wenn du einkaufen gehst, ist gelb. Wenn du irgendwo bist, wo eine Schlägerei ist, ist rot.
Ne? Ja,
so.
Okay.
Und so, so ein bisschen so, ja.
Ein guter Freund von mir hat tatsächlich mal ein Interview gemacht mit so einem Traumapsychologen, ne? Der, da gehen halt Leute hin, so zum Beispiel S-Bahn-Fahrer, wo einer vorgesprungen ist, dann Soldaten, die aus dem Krieg kommen, ne, die traumatisiert sind und so weiter. Und der meinte, solche Leute sind handelbar, die sind therapierbar. Was er nicht mehr annimmt, und der macht den Job seit 25 Jahren, meinte er, sind Polizisten, die länger als 10 Jahre arbeiten. Hm. Weil er meinte, weißt du, wenn du so lange quasi so einen Schutzwall um dich rumgebaut hast, quasi, dann ist die Wand oder die Mauer so, so dick, meint er so, da kommt er einfach nicht mehr ran. Weil,
weil die so Polizist abgestumpft sind oder wie?
Ja, weil, weil du, glaube ich, abgestumpft sein musst. Also gibt wahrscheinlich auch schon, gibt wahrscheinlich Gegenden, wo es okay ist als Polizist so, ne? Ja. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Gegenden, wo du einfach knallhart die Hälfte deines Tages sein muss, ne? Und dann ist das, glaube ich, zwangsläufig so. Ist voll
traurig. Ich habe einen sehr, sehr guten Kunden, der auch ein Freund von mir geworden ist. Ich, also ich sag mal so, ich kenne alle Arten von Menschen. Ich kenne Gangster, Rapper, irgendwelche übelst krassen Leute. Und dann habe ich auf der anderen Seite so einen Typ, der beim SEK war und von mir fast einen Bodysuit hat.
Krass.
Die Jungs stehen ja auch so, so Samurai-Sachen und so und dieses ganze Japanische und so natürlich. Und da hast du natürlich so ein paar so Kunden.
Die Krieger, ne?
Die Krieger, genau. Und das war halt so richtig so ein, der hat mir ein paar Dinge erzählt, dass die da irgendwie eingelaufen sind, irgendwo in der Bude, wo ein Typ den Gerichtsvollzieher, seine Frau, seine Kinder und den Nachbarn oder noch irgendwen umgebracht haben, hat.
Wahnsinn.
Und dann kommen die rein und dann liegt so Guerilla-mäßig eine Leiche so auf der Handgranate. So, wenn die den anheben, dass die Handgranate losgehen soll.
Alter.
Und so ein Zeug, weißt du, dann kommt er in so eine Bude und, also der ist auch ein bisschen therapiert heute. Der ist mittlerweile woanders. Mit 40 wird man ja dann irgendwie, muss man da rausgehen.
Und, ja, weil es auch körperlich nicht mehr geht, ne? Du musst ja auf dem Top-Niveau, du bist ja Leistungssportler quasi beim SEK. Ne?
Von Anfang an, also der hat mir auch erzählt, beim Training, nee, bei der Prüfung, mussten die eine Menschenpyramide aus einem Fenster rausmachen, in ein höheres Fenster, so rein, mit so einer Pyramide, reinklettern. Und einer ist runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Da kamen dann die Täter und dann haben die das Ganze nochmal wiederholen müssen und die Prüfung zu Ende machen müssen. Wo, ich, wo wir uns denken würden, was, das würde ich niemals, also, also das sind schon ein anderer Schlag Leute.
Ja.
Und das passt natürlich auch so ein bisschen zu diesem japanischen, da hat sich auch so ein
Ehrenkodex so ein bisschen.
Ehrenkodex so ein bisschen. Und das sind jetzt auch keine, sag ich mal so, Cops, die irgendwie Leute schikanieren oder irgendwie ihre Macht ausspielen. Das sind halt Kämpfer so, ne, auf eine Art. So wie, hat ja irgendwie so ein bisschen sowas vom Samurai. Und die finden ja auch nicht alles toll, was der Staat jetzt sagt oder macht. Das ist ja nicht, aber die haben sich nur mal jetzt für den Weg entschieden. Und ich muss sagen, es gibt auch gute Leute. Also früher war ich eher so SEAB-mäßig, scheiß Bullen und so, auch selber auf Maul bekommen öfter. Ja. Und heute habe ich meine Meinung ein bisschen geändert in der Hinsicht.
Ja. Beim Tätowieren, wenn du Leute tätowierst, du bist eigentlich eher so ein ruhiger Typ, aber ich glaube, du checkst erstmal so ein bisschen ab, was der Gegenüber so für einer ist, oder liege ich da falsch? Also als ich dich damals kennengelernt habe, warst du auch erstmal so ruhig und so ein bisschen und dann haben wir relativ schnell gemerkt, so ey, wir hören ähnliche Mucke, du fandst, glaube ich, ganz interessant, was ich so beruflich mache und so weiter und dann haben wir uns ganz gut ausgetauscht. Aber eigentlich bist du, glaube ich, eher ein abwartender Typ, ist das richtig?
Ja, ich bin eher sowieso, eigentlich eher so introvertierter, würde ich mich mal einschätzen. Also ich renne jetzt nicht auf eine Convention und grüße jeden mit lauten Schreien und setze mich da in Szene, sondern ich war immer eher so ein, hab da mit meinen Leuten so rumgehangen und gerne Leute kennengelernt, aber ich bin nicht so, sag ich mal so, drauf aus, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Was natürlich ein bisschen konträr ist, dazu, dass ich irgendwie teilweise muckemäßig dann sowas machen wollte oder musste. Aber ich habe mich auch nie wohlgefühlt. Ich habe mich eher immer beim Machen von den Sachen wohlgefühlt als beim Performen.
Ja. Das ist schon das hast du schon angesprochen, genau. Das war ja so ein bisschen, das war ja so der erste. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Shitstorm ist das falsche Wort. Aber das war, glaube ich, so ja 2010 rum oder so. Und da war, glaube ich, noch MySpace und Facebook kam so langsam. Und dann habe ich so die ersten Gerüchte gehört, ne, dass es auf einmal hieß, ey, du hast doch einen Arm vom Lonien, ne? Und ich so, ja.
Da war ich auf einmal der Buhmann.
Nee, und dann so, ich so, ja, wieso? Nee. Der ist Rapper.
Ja, guck mal.
Der ist so, also wenn ich eine Band nennen müsste, die Lonien ist oder eine
Queens
Musik
of the Stone Age.
Kaius habe ich tatsächlich gesagt. Ne? Ich so, ey, der trägt Schlaghosen und hat eine geile Matte so und der spielt Schlagzeug seit ewig. Und dann so, ja, guck mal bei MySpace so, ne? Und dann, ja klar, dann habe ich das natürlich auch so ein bisschen verfolgt und ich dachte, und am Anfang dachte ich so, okay, der nimmt da irgendwen auf die Schippe oder, weil man hat da musikalisch noch nichts gehört. Und dann dachte ich so, okay, der, das ist irgendwie so zwischen den Zeilen, weißt du, der macht sich darüber vielleicht so ein bisschen witzig, aber.
War auch ein bisschen, ja, teilweise so, ja, genau.
Ja, aber so im Nachhinein, also ich muss dir das jetzt einfach mal knallhart sagen, kam das so ein bisschen rüber so, Hashtag Midlife Crisis.
Guck mal, es gibt so einen Film, I'm Still Here, mit Joaquin Phoenix.
Ja.
Der hat mich an mich erinnert, so, da spielt er, dass er seine Hollywood-Karriere aufgibt und wird dann Rapper. Und lässt sich irgendwie Rastas wachsen und kokst sich den ganzen Tag die Nase zu und hockt
sieht total scheiße
sieht
aus.
Völlig ja. Verwahrlost aus. Und lässt sich Nutten kommen und rappt da irgendwie voll schlecht rum. Und dann dachte ich auch, okay, so war das wahrscheinlich für die restliche Tattoo-Szene, als ich dann irgendwie sowas gemacht habe. So haben die mich wahrscheinlich wahrgenommen.
Ja. Aber ich meine, ganz im Ernst, ich meine, wie kam es denn dazu? Weil ich meine, du hattest immer lange Haare und immer so, ja, so ein bisschen Hippie-Rock-mäßig, keine Ahnung. Also so du hattest auch früher mal Nasenring und so. Und dieser Cut, der kam ja dann schon relativ, also aus dem Nix, weil du musst ja auch allein optisch schon da hart reingrätschen. Weil du kannst ja nicht als Hippie-Rocker dann irgendwie da rumreppen oder so. Das ist ja noch bescheuerter.
Das wäre eigentlich cooler gewesen im Nachhinein. Ja. Sich da gar nicht. Die Musik habe ich immer geliebt. Ne? Also seit Mitte, Anfang 90er mit Dr. Dre und Snoop fing das bei mir an.
Ja.
Das habe ich immer parallel zu dem Stoner-Rock oder ganzen Metal. Ich komme ja eigentlich aus dem Death-Metal eher. Oder
ja, Morbid Angel, da waren wir
Morbid
ja schon.
Morbid Angel, ja, genau. Und dann es war so eine Journey für mich, weißt du, so eine musikalisch, also ich habe gehört, als ich jung war, habe ich den härtesten Metal gehört, also als Kind angefangen mit Motorhead und so. Da habe ich in der Bücherei eine Motorhead-Kassette ausgeliehen und gedacht, was ist das denn, ey? So, und habe ich die jeden Tag gehört und meine Eltern waren völlig verzweifelt, weil die dachten auch, das wäre Nazi-Musik und so, ne? Die dachten nicht, wer ist, die haben ein Freund von meiner Mutter, der hat mich dann so quasi verhört in so einem Gespräch und versucht rauszufinden, ob ich jetzt irgendwie rechts bin.
Weil Lemmy und Motorhead natürlich auch immer so eiserne Kreuze und
genau,
so Kriegssymbolik
aber hatten, auch ne? Accept und so ein Kram hatte ich dann. Die hatten in der Bücherei Accept und Motorhead und noch Iron Maiden. So.
Ja, Iron Maiden war ja natürlich Satansmusik, ne? Das weiß ja jeder.
Genau, also ich war dann quasi so, das war für die ja auch neu damals, so meine Eltern, ne? Meine Mutter.
Ja. Ganz kurz, was haben denn deine Eltern überhaupt gemacht? Was für ein Background hast du denn?
Also ich bin meiner Mutter aufgewachsen. Ne? Die war alleinerziehend mit meinem Bruder, bin ich aufgewachsen, so ein bisschen, die war halt arbeiten so, ne? Und wir mussten halt so durchkommen und wir hatten nie viel Geld. Also man kann schon sagen, so Arbeiterklasse, untere Arbeiterklasse, Hauptschule. Ja, ein paar Lehren abgebrochen und so Geschichten. Ne?
Und was für eine Lehre, du hattest gerade schon deine Lehre erwähnt, was hattest du für eine Lehre gemacht?
Ich habe mehrere angefangen, also ich wollte immer Zweiradmechaniker irgendwie was machen, weil ich in meiner Jugend dann irgendwie ein Moped immer gefummelt habe. Hab das aber dann hingeschmissen, dann habe ich ziemlich viel Scheiße gebaut, auch ohne Führerschein fahren und auch schon so ein paar Dinger gemacht, die nicht so cool waren, sag ich mal.
Aber eher so dumme Jungen-Sachen und nicht so einem auf die Fresse gehauen, oder?
Nee,
so.
Ich habe auch schon mal ein Motorrad geklaut. Ne? Also mein Kumpel aus dem Knast, der hat mir dann, der kam dann raus und zeigt mir, ich guck mal hier, so machst du hier einen Schraubenzieher rein und dann das und so, knackst du das Lenkradschloss. Habe ich halt ein Motorrad geklaut und
machst du hier einen schlechten Totenkopf auf den Unterarm?
Genau. und dann wurde ich natürlich direkt an der Ampel bei mir um die Ecke erwischt. Da ist ein Typ mir ins Lenker gesprungen und habe ich eine Anzeige kassiert. Das war nicht die einzige. Und dann hatte ich quasi eine Bewährung und musste dann die Lehre machen auf dem Helenberg. Das ist so ein halber Jugendknast, also eigentlich so ein Jugendheim für schwer Erziehbare. Und ich bin dann so als Externer da rein und durfte abends nach Hause gehen. Aber ich habe dann mit den Jungs da halt dann die Lehre gemacht und ja, war schwierig, weil die waren natürlich auch neidisch, weil ich nicht da pennen musste. Und dann bist du so nicht richtig einer von denen. Und das war, war so ein bisschen wie ein Knast. Vorgeschmack.
Ja.
Das war wahrscheinlich auch die Intention dahinter, vom Gericht her so, dass die sich gesagt haben, okay, der muss jetzt mal hier, der ist eigentlich kein schlechter Junge, aber der muss jetzt mal einen Dämpfer kriegen, sonst macht er richtig Scheiße. War auch so.
Der muss so ein bisschen Knastluft schnuppern.
Sozusagen. Der muss ein bisschen Knastluft schnuppern. Habe ich dann auch gemacht.
Alter, sag das mal dreimal hintereinander. Knastluft schnuppern. Das scheiterst du, ne? Schnuppern.
Ja.
Genau, das war dein Background. Das heißt, da gab es jetzt irgendwie keinen künstlerischen Background oder so, oder dass mal gesagt wurde, sag mal ganz kurz, ich habe es irgendwo im Hinterkopf, hieß deine Mutter Wilma?
Nee, Wilma war ein Tätowierer bei mir, mein Lehrling, der dann auch bei mir weitergearbeitet hat, Wilma.
Sorry.
Meine Mutter ist Antoinette.
Okay. Ich hatte da tatsächlich auch im Tätowiermagazin oder wo man Berichte über euch kam, da wart ihr so ein ganzer Clan, ne? So eine ganze Sippe.
Ja, da war meine Oma auch noch dabei und
genau.
Die Unsong, meine damalige Freundin. Und
Oma hat, glaube ich, Buchhaltung gemacht oder
genau,
was?
Genau, die hat Buchhaltung gemacht für die Sendung. Ne? Mutter war gute Seele hier mit Anzahlung und Shopgirl.
Ja.
Und
Shopgirl war 75.
Nee, die war kurz über 60.
Ja. Ah ja, okay. Ja.
Ja, war eine coole Zeit. Also es war noch, der alte Spirit war noch irgendwie da, ne, kann man sagen. Ja.
Wann ist der Spirit denn meiner Meinung nach, also das, was du als Spirit beschreibst, wann ist der so flöten gegangen?
Puh, du, ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwie, also ich muss natürlich, wenn wir nochmal anknüpfen wollen an diese Hip-Hop-Sache,
genau, sorry, hatte ich den Faden jetzt auch verloren. Ja,
ja, aber das war ja so ein Cut, dann so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Also das war ein Spaß. Guck mal, ich habe diesen Typen von, den Tino von Söhne Mannheims tätowiert. Ja. Und dann hat er gesagt, ey, komm mal ins Studio, ich habe ein Studio. Und dann können wir mal irgendwie was machen. Ich glaube, der wollte mir auch ein Leasing-Auto noch andrehen. Wir sind irgendwie dahin. Ich hab auf
und, der und der Saver hatte auch noch einen Aluhut über.
Genau, der hat damals hat er den Aluhut noch nicht gehabt. Stell dir mal vor, ich hätte mit dem damals irgendwas zu tun gehabt noch. Da wäre ich jetzt auch noch so eine Schiene drin. Da wäre ich wahrscheinlich auch jetzt mit Wendler und allen bei Telegram, hätte eine Gruppe.
Ja, dann hältst du auf jeden Fall irgendwie Kohle oder so und musst nicht jetzt mit dem Scheißplöger-Typen
Vor allem haben
abends um 23 Uhr noch einen Podcast machen.
Vor allem haben die ja Kohle, ey. Ich glaube, die Jungs haben bald keine Kohle mehr. Also ein Attila Hildmann kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt demnächst noch viel verkauft. Ja, auf jeden Fall.
So, dann warst du bei den Söhnen Mannheims im Studio und hast mal so ein bisschen rumprobiert.
Dann haben wir so ein bisschen so Queens of the Stone Age mäßig irgendwie was gemacht. Das hat er dann auch, habe ich Schlagzeug gespielt und dann hat er da auf seine Seite auch als auf die Seite von seinem Studio als Soundprobe so, weil das Studio war neu, das war gerade neu. Indikativ Studio hieß das. Und dann war ich nochmal da und habe ich gesagt, ey, diesmal mach mal Hip-Hop. Und ich habe noch nie gerappt und dann habe ich auf dem Hinweg den Text geschrieben, so die Hälfte des Textes. Ich bin alter Sodom-Fan gewesen, dann habe ich irgendwie Bombenhagel gedacht, das hört sich cool an irgendwie, Bombenhagel. Und hat einen Scheiß gerappt. Das war soundmäßig ja auch natürlich saugeil. Also was er da, ich habe den Beat selber gebaut daheim, ich habe irgendwie so angefangen so Beats zu bauen, so ein bisschen, man hatte Bock drauf. mit meinem Lehrling damals, der hat aber allerdings nicht weitergemacht. Ich habe das alleine weitergemacht, mich mit dem Laptop dann irgendwie hingesetzt, mir so Programme geholt, Logic und
ja.
Native Instruments, die ganzen Sachen und irgendwie Beats
gebastelt. Ja, was ja auch total spannend ist, ne? Du hast ja jahrzehntelang so quasi handgemacht Musik gemacht, ne?
Genau.
Und auf einmal gab es ja Computerprogramme, wo tatsächlich dann eine Snare auch tatsächlich so klang wie eine Snare, ne? Und du konntest dir das dann so selber hinschieben.
Ja, Samples halt, ne? Genau. Und
genau.
Dadurch, dass ich habe immer wieder angefangen, irgendwelche Bands zu machen und immer wieder hat es an irgendwas gescheitert, aber eigentlich an anderen Leuten aus der Band, dann ist der weg und dann kannst du wieder bei Null anfangen und du kennst das ja, du bist aus dem Business.
Ja.
So, und wenn, und dann willst du vielleicht mehr als der Nächste und du willst ein bisschen erfolgreicher werden und der andere aber nicht oder umgekehrt.
Ja.
Oder der hat einen Job oder Kinder. Und dann habe ich gedacht, ey, hier, mit so einer Mucke, da kannst du irgendwie selber alles machen. Ich habe auch damals.
Alles kontrollieren.
Genau. Mhm. Ich habe auch damals schon mal einen Sampler gekauft mit meinem Bruder in den 90ern noch. Und habe dann schon mal sowas versucht, aber es kam. Also habe ich überhaupt nicht hinbekommen.
Ja.
Habe da versucht, irgendwie Hip-Hop zu machen, so ein bisschen für mich. Und da auf einmal so mit den Programmen, mit den neuen Sachen so. Was war denn das überhaupt? Mit MySpace irgendwie in der Zeit, ne?
Ja, so 2009, 2010 oder
ja,
so?
Ja, da konnte man auf jeden Fall irgendwie dann selber was machen. So.
Ja.
Ja, und dann bin ich mit dem Beat und mit dem Kacktext irgendwie dann nach Mannheim gefahren und hab das Ding aufgenommen.
Ja.
Und die glorreiche Idee gehabt, noch ein Video dazu zu machen. Hab dann so alle Gangster, die ich gekannt habe, so eingeladen. Ey, komm mal ins Video, böse gucken. Und dann haben wir so einen Typen so einen Sack über dem Kopf gemacht. und ihn so angerappt. Da war noch so ein Ami dabei, das über und über tätowiert war, so ein Kumpel von mir. Der hat wirklich schon so ein Gangster aus irgendwie, wo war der her? Aus Jamaika. Aber ja. Ein GI halt, ne? So, und das kam halt so wahrscheinlich für manche Leute mit so einem Schlag in die Fresse. Die haben dann gedacht, okay, was ist bei dem kaputt? So,
ja.
Aber für uns war es halt so, eigentlich, wir haben es einfach so gemacht, ohne drüber nachzudenken.
Ja.
Und
weil es Bock gemacht hat.
Was Bock gemacht hat. Und
ja.
Ja, ich meine, heute hast du so Leute wie Max Cameo in der Rap-Szene, also ein Tätowierer, ein guter Tätowierer, der seinen YouTube-Channel da macht mit Rotlicht-Milieu und geht in die Hood von irgendwelchen Leuten und redet mit denen und in irgendwelchen Ghettos. Das kommt ja voll gut an und der ist ja, also mittlerweile ist er kein Alien so für die Tattoo-Szene, aber da, für die damalige Zeit war es irgendwie zu viel, glaube ich.
Ja gut, aber der war schon immer Hip-Hop und du warst immer Hippie, Stoner, Metal, Hardrocker und dann warst du auf einmal Hip-Hop. Ne? Natürlich fanden die Leute das befremdlich.
Ja, aber ich habe es davor auch schon immer gehört. Und der Klaus Fuhrmann hat ja auch nicht gerade dazu beigetragen, dass ich nicht noch weniger gehört habe, weil der hat immer nur Gangster-Rap gehört damals. Und dann, wir als Fuhrmann-Fans, also damals lief da immer nur Dr. Dre und da lief eigentlich in Schleife die ganze Zeit das C-Funk-Era von Warren G. lief.
Also eigentlich waren weder Söhne Mannheims schuld noch deine Midlife-Crisis, sondern einfach Klaus Fuhrmann.
Klaus Fuhrmann war schuld, auf jeden Fall.
Da müssen wir T-Shirts drucken. Klaus Fuhrmann war schuld. Alle so, wer ist Klaus Fuhrmann? Ich verstehe es nicht.
Ja.
Und hast du dann auch ein ganzes Album oder so aufgenommen? Oder?
Ich habe dann noch so ein bisschen rumgemacht und natürlich durch diesen Shitstorm habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt, nee, dann mach's.
Ganz kurz, wie hast du diesen Shitstorm in Anführungszeichen wahrgenommen? Weil du hast ja nichts Falsches gemacht. Ne?
Ja,
Leute waren halt nur vom Kopf gestoßen. Nee,
ich fand das aber teilweise eklig. Also ich hab's nicht so schön wahrgenommen, weil ich war gerade in Urlaub danach, bin in Spanien und dann irgendwie kommt auf einmal so, guck ich auf das Video und denk so, was ist jetzt? Und diese ganzen Kommentare so von Leuten, die man auch teilweise kennt. Ne?
Krass.
Und auch ein Kunde von mir hat mich ja voll beleidigt auf einmal. Und du bist jetzt Nazi. Und ich so, was ist mit dir kaputt? Was für ein Nazi? Ja, das ist ja voll Nazi-mäßig, den Sack über dem Kopf. Und ich meine, das ist in jedem zweiten Hip-Hop-Video so. Also auf jeden Fall sind voll steil gegangen und dann fand ich auch irgendwie kacke so, weil ich fand das so ein bisschen so, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht, wie du schon sagst. Und dann kommt auf einmal so von hinten so ein Messer, also wenn Leute einen eh nicht leiden können, das dann machen, okay, halt Hater so, ne, aber ja, aus dem Nichts. Gut, ich bin auch dann drauf eingegangen, das war auch der Fehler, ich hätte es einfach ignorieren sollen, dann wäre es auch aussetzen sollen, so wie man es halt macht bei so einem Shitstorm. Jeder hat, das ist auch in der Gesellschaft hier so, dass die Leute dich auf den Sockel heben und dann beten die dich förmlich an, wenn du irgendwas machst. Und auf einmal, nächste Woche bist du der Böse, hast du irgendwas gemacht, dann bist du der böseste, was weiß ich, unfassbare, schlimmste Mensch wegen irgendeinem Mist.
Ich glaube aber auch, das war der Zeitpunkt, so 2009, 2010, in meiner Erinnerung war da war das so mit Shitstorm und jeden Tag kotzt sich jeder bei Facebook aus. Das gab's damals, glaube ich, in der Form nicht so, ne? Ich glaube, wenn du das heute, 10 Jahre später, jetzt im Jahr 2020, nochmal genauso machen würdest, ich glaube, die Leute wären eher belustigt und würden das so weiterschicken oder so, weißt du? Ich glaube, dieser Hass würde da gar nicht aufkommen.
Genau, fand ich ja auch.
Wer so viel Hass in sich hat und meint, das ins Netz tragen zu müssen, der sucht sich halt andere Foren dafür, ne? Genau. Oder andere Plattformen.
Aber ich hätte es halt eigentlich, weil es aber auch, hat auch lustig begonnen, ich hätte es weiterhin mit Humor nehmen müssen, aber ich war dann irgendwann ein bisschen angepisst, weil auch gute Tätowierer mir teilweise dann Kritik entgegengebracht haben, wo ich dachte, die können das auch nicht so missverstehen, dass ich da jetzt nicht, also bei Death Metal oder so, ich meine, dann singst du ja auch da. Ich mache ja auch teilweise Death Metal mit anderen Kumpels, so, dann mache ich ein Projekt, zum Beispiel Todesvater. Ich meine, da gibt es Texte, Time to Die und dass alle sterben sollen. Und was weiß ich, über Atomkrieg, wo, was weiß ich, die schlimmsten Sachen.
Ja.
Weil das in der Musik halt so ist.
Ja.
Und
das ist ein Stilmittel,
da hat niemals einer zu mir gesagt, ey, wie kannst du solche Texte machen? Weil also die Texte sind viel schlimmer als bei dem anderen Ding. So.
Ja.
Und das wurde einfach, fand mich da ein bisschen ungerecht behandelt, wenn ich mal so als Mimöschen das so.
Was ich ganz cool fand, du hattest zu der Zeit dann irgendwann ein Feature, ich dachte, warst du mit so einem tätowierten Ami im Arm, ich denke so, ey, den kennst du doch, den hatte ich nämlich erst mal 1995 auf dem Dynamo Festival live gesehen, das war Freddy mit seiner Band Madball, ne? Legendäre New Yorker Hardcore-Band, seit Anfang Mitte der 90er am Start, wer die nicht kennt. Warum war der auf einmal bei dir im Laden? Was habt ihr da gemacht?
Ja, ich habe so ein paar Kumpels aus der Hardcore-Szene, Tim, der hat dieses ganze Summer Blast und diese Sachen in Trier gemacht. Das ist große Festival, Hardcore-Festival, sagt ihr vielleicht was?
Ja.
Summer Blast. Und der wusste genau, er ist ja eher so New School Hardcore und ich war immer so wie René Mannig und so Leute oder auch der Sin and Saint.
Andreas,
so Oldschool, ne? Agnostic Front und Madball und was weiß ich, Cro-Max und die ganzen Sachen. Das war so meins, ne? Diese harte Schiene.
Ja, deinem Alter entsprechend, würde ich mal sagen.
Meinem Alter entsprechend, genau.
Wie alt bist du jetzt nochmal?
Ich werde 50.
Ah ja, okay.
Ja. Und ja, das wusste der halt und dann der wusste auch, ich habe die ganze Zeit das Album gepumpt vom Freddy Madball. Weil der hat ja irgendwann ein Hip-Hop-Album gemacht und ich habe es halt gepumpt. Weil das hat mich natürlich auch berührt, das ist auch so ein Typ. Und ich kann dir sagen, unter uns, er liebt Hip-Hop mehr als Hardcore, hat er mir wirklich gesagt. Also er liebt das, hat er überhaupt schon mehr Alben? Ich glaube, er hat nur einzelne Songs und ein Album, aber er liebt es richtig krass.
Ja.
Und dann haben die mir erzählt, dass er kommt und ey, du musst dich mit dem connecten hier, du das, hier Hip-Hop und so und mit dem Background, mit Hardcore und so.
Ja.
Und da hat er uns connected und ich hatte einen Beat selber gebaut, den habe ich ihm dann geschickt und hat direkt gesagt, gehe ich drauf, mache ich auch ohne Kohle und so, also war jetzt alles nichts, was irgendwie jetzt auf Geld basiert hat, sondern eher einfach so über Kumpels, über sein Tourmanagement, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber das ist so eine Agentur, die haben das dann gecheckt, die waren auch teilweise beim Videodreh, wir haben 2 Videos sogar, wir haben ein Jahr später nochmal ein Video gemacht.
Ja.
Und da kam der hier an, du musst dir vorstellen, das ist für mich noch krasser als Philipp Loh und Fuhrmann zusammen.
Also, krass, echt jetzt?
Ja, das Madball ist, für mich war das unfassbar. Ich bin mein Auto da abgeholt im Ex-Haus und bin mit dem in ein Studio gefahren. Ich hab gedacht,
ganz kurz, da muss ich einmal reingrätschen. Ich habe gerade nochmal in dein Instagram geguckt zu der Zeit. Du bist da auch mal mit einem Bentley rumgefahren und hattest eine Breitling am Arm. War das dein Bentley auch?
Ein Jaguar war das.
Okay, aber ja, ein Bentley hat es mal vom Kumpel geliehen, ne?
Der Bentley gehört einem Kunde von mir, das ist ein guter Freund, also Benny aus Heidelberg. Der Bentley wurde auch in weiteren Hip-Hop-Videos schon öfter gesichtet.
Ja, natürlich. Der eine von den 100 Zecken, der einen hat, ne, da wird die Karre natürlich rumgereicht. Aber du hattest auch Jaguar, ne, einen fetten.
Ja, der sieht so ein bisschen aus wie ein Bentley. Der hat halt
natürlich
diesen Grill vorne. Also da hat mich der Tino von Söhne Manners, der hatte so ein C300, was ist denn das, Chrysler.
Ja.
Der hat aber diesen Bentley-Grill drauf gehabt. Der hat er bei mir vor der Tür geparkt und ich habe den gesehen und dachte, wow, okay.
Ja. Irgendwie. Und in dem Jaguar hast du Freddy von Madball abgeholt.
Ja.
Und dann hat Freddy gesagt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich?
Nee, der wusste ja, dass ich Tätowierer bin. Deswegen hat er das überhaupt gemacht, weil die haben ja auch ein Tattoo-Studio in New York, ne, mit seinem Bassist irgendwie. Dings.
Der Vinny Stigma hat einen Laden.
Vinny Stigma, genau. Der Gitarrist.
New York Hardcore-Tattoo.
Genau,
New York Hardcore-Tattoo, genau.
Genau. Ja. Und deswegen, da hat er zu mir auch gesagt, so, ja, wir haben denselben Background und das ist irgendwie, das war vom ersten Moment, also ich habe viele bekannte Rapper oder Musiker auch kennengelernt. Bei dem Typen muss ich sagen, es war im ersten Moment wie ein Bruder. Also du hast ihn getroffen, der war so normal und easy zu dir und so, einfach so wie die Hardcore-Leute früher waren, ne? Wie man es gekannt hat, bei den Konzerten, deine Kumpels so.
Ja, aber ich meine, auch wenn ihr aus komplett anderen Ecken der Welt kamt, ihr habt eigentlich im Prinzip das Gleiche durchlebt. Ihr fandet Hip-Hop geil, ihr hattet in harter Gitarrenmusik ein Bein drin und ihr wart zu einer Zeit schwer tätowiert, wo das noch überhaupt nicht etabliert war. So.
Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so ein Moment. Und dann hat er das Ding aufgenommen, haben direkt ein Video gedreht in Berlin. Auf Tour, genau, ich habe das gemixt und ihm tausendmal geschickt. Er wollte immer noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Ja. Dann haben wir uns in Berlin getroffen, da habe ich ihn am Tourbus abgeholt mit einem Kamerateam und haben ein Video gedreht.
Ja.
Und da sind wir auch noch an der Kneipe, genau. Mit dem ohne Hals, wie heißt der nochmal, der Bassist von Madball?
Hoja.
Hoja, genau.
Hoja ist die Abkürzung für ohne Hals.
Mit der ganzen DMS-Gang. Und noch ein paar Kumpels von mir, so von den Zecken da aus Kreuzberger Gangsters da.
Ja, wahrscheinlich so Cortex.
36 Gang oder wie heißen? 36er Boys oder so.
Es gibt die 36 Boys.
36 und Boys, genau.
Und die gibt's immer noch. Da war ja tatsächlich dieser Sternekoch, der Tim Rau, der war ja früher bei denen, ne?
Und der Sohn, nee, der Stiefsohn, also der Typ, der dabei war, der auch Beats macht, von meinen Kollegen so aus Berlin, das ist der Stiefsohn vom Weber, der die Convention früher gemacht hat.
Ah, von Frank Weber, ja.
So ist die, so klein ist die Welt dann immer.
Ja, okay.
So. Und der darf natürlich dann auch da in Kreuzberg Video drehen. Also normalerweise würden diese Jungs natürlich sagen, ey, was wollt ihr hier Video drehen? Wer seid ihr? Ihr seid nicht von uns. Verpisst euch hier.
Du hast dich nach dem Ausflug in Hip-Hop dann quasi, also so in der öffentlichen Wahrnehmung oder so, wie ich es auf Instagram gesehen habe, wieder eigentlich quasi so aufs Tätowieren konzentriert oder was auch immer, ne? Also ja. Und du hast wieder eher Rockmusik gemacht. Ich muss tatsächlich nochmal konkret aufs Tätowieren sprechen zu kommen, wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, vor über einer Stunde oder so schon kurz erwähnt. Die ersten Sachen, die ich damals gesehen hatte von dir im Tätowiermagazin, die fand ich sofort gut. Da waren viel asiatische Einflüsse drin, wie es auch heute noch immer der Fall ist. Wann hast du für dich tatsächlich entschlossen, quasi diese Richtung für dich zu vereinnahmen und dich darauf einfach zu konzentrieren? War das wahrscheinlich durch Philipp Löhr, der da wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, ne?
Ja. Zeitgleich mit dem Fuhrmann habe ich ja irgendwann auch einen Philipp gesehen im Magazin und diese Power, die Arbeiten von ihm haben. Und habe denen, wie gesagt, dann einen Brief geschrieben. Über das Tätowiermagazin habe ich damals auch die Adresse bekommen.
Ganz kurz, versuch mal jemanden, der von Philipp Löhr noch nie was gesehen hat, beschreib mal, wie so eine klassische Philipp Lö-Tätowierung aufgebaut ist, was das besonders Faszinierende daran ist, was so outstanding ist?
Erstmal die Power, ne? Die Linienführung, die Powerlines, die Kraft, die das Ganze hat. Er hat halt irgendwie den Dreh raus, das so aufzubauen, dass die maximale Schönheit und Power und bester Kontrast und die Platzierung, also das Gesamtpaket, die Schattierung, wie er das macht, dass das so weich aussieht, dass das Auge, also der Betrachter direkt auf gewisse Bereiche des Tattoos schaut. Das ist also, es gibt da so Tricks, indem man halt manche Bereiche in dunklen Hintergrund beziehungsweise nicht, die haben gar keine Highlights oder hellen Stellen, sondern sind komplett mit Grau überlegt, so ein bisschen wie bei Paul Boos auch. Wobei Paul Boos natürlich ein bisschen flächiger, also der lässt weniger Haut oder Weiß stehen. Also mit Weiß arbeiten die eh nicht, sondern mit Haut. Als hellste Stelle. Und dadurch bekommt das so eine bisschen heilige Anmutung. Wie soll ich, also ich kann es nicht genau erklären. Irgendwas Psychedelisches, irgendwas, was das Ganze so ein bisschen mystisch aussehen lässt. So ein bisschen, ja. Trotzdem ist es nicht zu gefällig, dass es jetzt irgendwie zu billow aussieht, sondern es hat halt einfach trotzdem noch diese Urgewalt von einem richtigen Tattoo.
Es ist nie kitschig.
Es ist nie irgendwie kitschig oder wie zum Beispiel so eine manche indischen Gemälde, ne, aus dem Hinduismus oder so, die sind halt doch ein bisschen, so manche Garnischer oder so, die sind doch sehr ein bisschen fast schon Bonbonfarben. Bei ihm ist es, stimmt einfach. Du denkst, es stimmt, so muss es sein, es kann gar nicht anders sein.
Ja. Philipp Lö konzentriert sich natürlich auch auf japanische, asiatische Motive. Magst du seine Schwarz-Grau-Sachen lieber oder seine Farbsachen?
Wenn er
mit Farbe arbeitet.
Beides gleich. Beides gleich. Also sein Lehrling hat mir mal gesagt, ein Rinsing, er macht Farbe rein, vor allem bei Zeichnungen, wenn der Effekt noch nicht da ist, nachdem es schwarz-grau gemacht wurde. Und Philipp hat mal gesagt, Tattoo muss nach den Linien gut aussehen, nach den Schattierungen muss es fertig aussehen und die Farbe ist Zugabe. Ne? Und so kann man es eigentlich ganz gut sagen. Und The Rinsing hat zum Beispiel gesagt, wie gesagt, wenn die Schattierung drin ist und es ist noch nicht für ihn noch nicht fertig, dann macht er Farbe. So. Aber es ist beides auf demselben Level. Also er bekommt.
Ja, aber spielt der Kunde nicht auch mit?
Wenn der Kunde sagt, kann so, er alles Alter, machen. Also wenn der Kunde sagt, er will Farbe, macht er eben Farbe.
So. Ja, okay. Aber wenn der Kunde sagt schwarz-grau und Philipp sagt nach schwarz-grau, nee, da muss noch Farbe rein.
Nee. Wir reden vom Zeichnen. Also das hat Rinsing gesagt in Bezug auf Zeichnungen. Weil wir haben mal zusammen, ein bisschen gemalt. Ich war mal in Lausanne ein paar Wochen. Hab beim Rinsing irgendwie gepennt und der war Lehrling von Philipp. Und dann hat er
mich. Der auch Tibeter war oder so?
Der ist auch Tibeter, genau.
Der ist Tibeter, ne? Ja. Auch sehr ungewöhnlich, wie ist der in der Schweiz gelandet? Naja.
Der Familie so irgendwie. Ja. Aber ja, der hat auch ziemlich viel Scheiße erlebt, so von der Familie, also mit China und so, ne? Der hat ein bisschen. Ja.
Ja. So, und dann hast du Philipp Lö arbeiten zum ersten Mal irgendwo im Magazin gesehen und hast gesagt, sowas will ich auch haben. Und du hattest da schon die Unterarme komplett von Klaus Fuhrmann gecovert?
Nee, mittendrin.
Ja. Mittendrin.
Genau. Ja, also quasi Klaus hat immer hier mal da, nicht mit so einem Gesamtkonzept, sondern wir haben immer so einzelne, hier mal da einen Buddha-Kopf, hier mal so einen tibetischen Totenkopf. Und dann bin ich irgendwann, dann kam der Anruf von Philipp und dann bin ich erstmal fast rückwärts umgefallen und meine Hand hat gezittert und ein Telefonhörer und oh Gott, Philipp Lö. Am Telefon.
Ja. Und als du, ganz kurz nochmal zurück, als du bei Klaus warst, hat der dir auch schon von Philipp erzählt?
Ja, natürlich. Genau, es gab ja diese Fotos, wo die beiden zusammen, die haben ja zusammen Kollabos gemacht und Philipp hat ja, Klaus hat ja den Rücken beim Philipp gemacht und Philipp hat Klaus seinen Buddha-Kopf gemacht und so und seine Arme gecovert auch und da habe ich natürlich die Sachen auch schon gesehen. Und an den Wänden hängen halt Bilder von den beiden und vom Philipp.
Würdest du sagen, dass es auf der einen Seite Amerikaner gab, wie zum Beispiel zu der Zeit, keine Ahnung, Aaron Kane, Guy Aidgison.
Ja, Guy Aidgison, ja, Guy Aidgison. Ne?
So, das waren die Amerikaner, die genau. Das Tätowieren auf ein komplett neues Level gebracht genau. haben. Und in Europa waren es dann tatsächlich Mick, Klaus Fuhrmann und Philipp Löhne.
Und Bernie Luther.
Und Bernie Luther, genau.
Ja, und Tintin
auch noch aus Frankreich. Ja. Ne?
Genau. Wobei das Stil mir jetzt persönlich für mich jetzt so nicht, also ich wollte es nicht, Tattoos nicht haben. Ja. Die waren mir ein bisschen zu abgedreht. Ich wollte es ein bisschen ernsthafter, aber das ist ja eine Geschmackssache. Also von der Quali war Tintin ja auf jeden Fall mega.
So, und dann war Philipp Löhne am Telefon und dann hast du dem, wie habt ihr Englisch gesprochen, ne?
Ja, Englisch gesprochen. Ich habe da so auf Englisch rumgetrottelt und mein Englisch war noch sehr schlecht zu der Zeit. Inzwischen kann ich es ganz gut.
Ja.
Ja, und dann
wir wollten den Podcast auch eigentlich erst in Englisch machen, aber ich habe gesagt, Olli, ich glaube, das verwirrt meine Zuhörer. Ja. okay, und dann bist du dann irgendwann nach Lausanne gefahren. Damals war noch das Studio in der Rue Centrale, ne?
Genau, die Wohnung, genau.
Oh, genau, und du wolltest dir weiter Sachen covern lassen, ne? Oder genau. Die ganzen Arme fertig machen lassen.
Genau,
ne?
Ja.
Als du dann in diese Wohnung gekommen bist, kannst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat, was das für eine Atmosphäre war?
Kann man nicht beschreiben, ey. Diese Nacktschamper-Geruch. Immer wenn ich so einen Nacktschamper anmache, denke ich da dran, an die Zeit. Mhm. Das war. Der Typ ist halt, der hat ein Charisma, das ist irgendwie auch, habe ich sonst noch nicht erlebt, wie so ein, keine Ahnung, so ein indischer Guru, ey. Ich bin ans Mikrofon gestoßen.
Macht nichts.
Also ich meine, das ist gar nicht negativ, aber wie so ein, das sind ja auch Gurus gewesen zu der Zeit. Die ganze Welt ist dahin gegangen. Alle Tätowierer aus Amiland, egal, die sind alle dahin gereist und haben sich von dem Rücken machen lassen. Auch nicht umsonst, ich meine. Das sind Ikonen. Und auf einmal bist du auch da und atmest diese Luft und er ist voll easy und locker zu dir. Und ja, das war schon ein krasses Erlebnis. Und natürlich.
Hast du ihm damals so Arbeiten von dir gezeigt, die du zu dem Zeitpunkt gemacht hast?
Ja, schon, ja.
Was hat er dazu gesagt?
Ich denke mal schon, er hat wahrscheinlich irgendwas gesehen. Aber wenn ich jetzt selber dran denke, schäme ich mich, dass ich die gezeigt habe zu dem Zeitpunkt. Aber ich wollte ja auch nicht hinterm Berg halten, jetzt, dass ich irgendwie so tue, als ob ich nicht Tätowierer bin. Oder also ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt schon versucht, in die Richtung so ein bisschen zu gehen. Und habe dann auch Rat gesucht, so ein bisschen, aber nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern einfach, du lässt dich tätowieren, wie es früher war. Du lässt dich tätowieren und zwischendurch stellst du mal so eine 10.000-Dollar-Frage.
Ja.
Und hoffst, dass es nicht schlägt, sondern eine Antwort gibt.
Was war zum Beispiel so eine 10.000-Dollar-Frage im Nachhinein?
Oh, was weiß ich, wie weit die Nadeln auf sind oder wie die Farben gemischt werden. Irgendwie so. Also das fragt man auch nicht am ersten Tag. Wenn dann die Leute ein paar Monate oder Jahre kennst, dann irgendwann kommt das so, dann unterhält man sich über Sachen und dann geben sie ihr Tipps. Ne?
Ja.
Auch nicht immer alles auf einmal, sondern immer so stückchenweise. Das war, ist auch richtig, habe ich auch so gemacht. Ne?
Und weil er bei dir so viel gecovert hat, hat er dann frei Hand auf dir gemalt oder wie war
genau,
das?
Genau, ja. Immer frei Hand aufgemalt und dann losgelegt.
Und dann kann man sich in dem Moment überhaupt was abgucken oder ist das einfach so, man starrt faszinierend da drauf und denkt so, was macht der Typ da eigentlich?
Ich bin meistens mit mehreren Leuten hingefahren, dann waren wir mehrere Tage immer da. Mit dem Alex Höber, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat auch Kreuzfeld gespielt, falls ihr etwas sagt, so Club in
Instagram. Der war tatsächlich, als du mir meinen Arm gemacht hast, hat er bei dir mal gearbeitet und der hatte, glaube ich, fast einen Bodysuit von Philipp, ne?
Genau, der war oft dabei und dann konnte ich natürlich immer schön zugucken. Ja, der Alex und ich, wir haben viel Maschinen gebaut zusammen, also ist so ein anderes Leidenschaft, eine andere Leidenschaft von mir. Durch die Schlosserausbildung habe ich natürlich dann einen guten Draht zu Maschinenbauen gehabt und das Witzige war immer so, wenn man den Philipp eine Maschine gegeben hat, dann hat er damit genauso weitergearbeitet wie vorher, so genauso schnell. Also wir hätten es niemals so hinbekommen, mit der Maschine so zu arbeiten. So, er hat auch eine Maschine oder zwei von mir bekommen.
Ja.
Und das hat mich dann mega stolz gemacht, dass er die auch bei ein paar Leuten benutzt hat, die, also zum Beispiel Shige, die Außenlinien von seinem Bodysuit beim Tintin in den Rücken.
Wow.
Da weiß ich es genau, weil ich war beim Tintin dabei. Also nicht im selben Raum, aber der war vorher im Laden. Das war schon im neuen Laden.
Der hat so einen riesigen schwarzen Koi auf dem ganzen Rücken.
Genau, der hing dann auch da noch rum. Und dann sind die aber rübergegangen, weil die wollten das zu zweit alleine machen. Ich war mit dem Rinsing, wir haben gezeichnet. Mhm. Ja, und der hat so ein paar Monate, ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall hat er eine Zeit lang mit der Maschine gearbeitet. Und ja, danach hat Shige eine gewollt. Da habe ich einen Shige eingebaut. Und dann kamen die Anfragen von anderen und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, weil ich habe die immer aus einem Stück gemacht. Also wenn ich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen müsste, ja, mit dem Maschinending, weil das, da muss ich dem Doc Reuter auch Props geben, weil also den habe ich damals kennengelernt beim Lyle Tuttle Seminar in Hannover, glaube ich. Da war ich im Seminar bei Lyle Tuttle und habe den Dirk, also ich habe vom Dirk fast mehr gelernt als vom Lyle Tuttle. Nee, also der hat richtig, der ist mir aufgefallen, weil der saß in der ersten Reihe wie so ein Streber und hat die ganze Zeit mehr gewusst als alle anderen so. Und hat immer, ja, der Rahmen und das Material und das und das. Und da war ich natürlich direkt angefixt und natürlich wie so ein Magnet zu dem hin. Und dann haben wir schon lange über Maschinentechnik und so gequatscht. Und da hat er mir ein paar gute Sachen gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Englisch auch nicht alles verstanden habe, was Lyle erzählt hat. Aber es hat mich Lichtjahre weitergebracht mit Maschinen. Und allein, dass du so altes Material benutzt und mit dem Sören Sankuhl zum Beispiel, den du auch, glaube ich, kennst, gibt es da so Sachen, wo ich mit dem Sören, da sind wir nachts mit Lampen im Wald, weil ich habe da irgendwann beim Spazieren so eine alte Bank, irgendwie aus so 100 Jahre alte Bank gesehen. Die ist aus dem Boden, so Metall von so einer Bank, völlig verrostet.
Und du sofort Tattoo-Maschine,
Rahmen. Und Dirk Reuter so, Olli, du musst gucken, vorverdichtetes Material von früher, so Eisenmaschinen, altes Eisen, wegen dem Kohlenstoffgehalt. Ne? Weil Kohlenstoff, je mehr Kohlenstoff, umso härter das Eisen. Und du willst bei meiner Tattoo-Maschine, willst du kein hartes Eisen. Du willst für die Kerne und für den Rahmen willst du eigentlich weiches Eisen. Also eigentlich schlechteste Qualität, die macht aber keiner mehr. So am liebsten halt irgendwie aus dem Mittelalter irgendwie so von, was weiß ich, von Kanonenkugel. Habe ich auch, ich habe von einer alten Wikinger-Axt irgendwie, die einer ausgegraben hat, habe ich eine Maschine gebaut. So. Das sind so andere nerdy Sachen, wo man sich auch rein verlieren kann.
Und das ist dann das Modell Viking wahrscheinlich.
Ja, die ist geil, die hört sich an wie ein Traktor.
Und über all die Jahre hast du wahrscheinlich weiterhin Kontakt zu Philipp gehalten. Gab es mal einen Punkt, weil deine Arbeiten, also es hieß dann auch irgendwann so, oder ey, ich stand vor, das ist ungefähr ein Jahr her, da hatte ich, glaube meinen zweiten Podcast überhaupt aufgenommen mit dem Olaf, True Love aus Düsseldorf. Mhm. Und da stand ich da im Sommer im T-Shirt und der guckte auf meinen Arm und sagte, Luke Atkinson oder Philipp Lö? Und ich so, nee, Olli Lonien, ne? Und kam es dann irgendwann dazu, dass du dich quasi, dass du gemerkt hast, so, du kommst immer näher an dieses Niveau ran, wie der tätowiert mit deinen eigenen Arbeiten?
An das Niveau kommt keiner ran. Also ich kann an ein Niveau ankommen von manchen Amis oder von anderen, die die Richtung auch machen.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht aufrechnen, wer näher an dem Niveau ist. Also man kann gewisse Sachen anwenden, die man da gelernt hat. Aber diese Linienführung und dieses Talent und bei ihm kommt alles zusammen, weißt du, dass er so früh angefangen hat, dass er so Talent hat, dass er diesen Kunst-Background hat von der Familie her, so diese ganzen Maler in der Familie. Ja. Das kannst du nicht irgendwie nachbauen. Du müsstest einen klonen, so, damit er da rankommt, ne? So. Mhm. Aber natürlich, ist auch ein Zitat von Philipp, es entscheidet sich ziemlich schnell, wo du hin willst, in die Richtung. Und da, also die ersten Jahre, dann entscheidet sich, wo du hingehst und dann bleibst du dabei. Na?
Ja, das ist so ungefähr, ich habe mal Lemmy vom Motorhead interviewt, ne? Und wenn du den gefragt hast, so, was hörst du denn für Musik? Und er so, naja, Beatles, Elvis, wenn es drauf ankommt.
Genau.
Weil das waren die ersten Bands oder die ersten Musiker, die mich beeindruckt haben. Ne?
Know the Idols, wie nennt man den Spruch? Also kenne die Idole deiner Idole.
Ne? Ja, ja, genau. So,
zum Beispiel, wie heißt der Typ? Ich bin ein riesiger Chris Cornell-Fan.
Ja.
Und jetzt habe ich jetzt komme ich nicht auf den Namen, von Black Country Communion, ex-Deep Purple-Sänger, Bassist.
Deep Purple-Bassist war Roger Glover?
Nee, der andere, der ältere. Der hat Black Country Communion mit auf jeden Fall singt er so wie Chris Cornell, nur halt früher schon. The Voice of Rock nennen sie den, ne? Mhm. So. Und das habe ich ja nie gecheckt so, aber ich meine, der Philipp hat ja auch viel von Ed Hardy. Weißt du, die haben ja bei der ersten Generation so geguckt und haben ihren Twist reingebracht und haben dann ihr Ding gemacht. So. Mhm. Und wir sind jetzt halt die dritte Generation und wir haben ja schon die vierte und bald eine fünfte. Und natürlich, wir bleiben natürlich bei unseren Helden so, ne? Und versuchen so ein bisschen sowas Eigenes reinzubekommen. Ich gucke auch gar nicht mehr mit Philipp so viel. Ich habe das Buch noch nicht mal. Ich bestelle es mir natürlich noch. Aber momentan will ich noch ein bisschen malen. Und ich will jetzt nicht, wenn ich das sehe, dann mache ich das wieder so nach, weißt du? Und ich habe jetzt jahrelang nicht beim Philipp geguckt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat die letzten Jahre. Ich sehe nur ab und zu so eine Kollabo mit Bit, ne? Aus Lausanne, mit Bit.
Ja, genau.
Und dann kriege ich jedes Mal so ein Flash und denke, ah, ich muss nochmal hin. Ich habe die Telefonnummer hier liegen, ich rufe den die nächsten Tage auch mal an. Mhm. Der Bit hat mir die nochmal gegeben, weil ich war irgendwann vor ein paar Jahren da und seitdem nicht mehr. Und ich habe länger nichts gehört. Und ich wollte auch mal gratulieren zum Buch. Und,
was bei Bit, glaube ich, total, was ich jahrelang total strange fand, der hat, glaube ich, auf derselben Straße, auf der Rose Central war der, glaube ich, auch mit seinem Laden. Mhm. Und der hat auch asiatische und japanische Tätowierungen gemacht.
Ich bin da immer vorbeigefahren, ja, und hab da reingeguckt.
Und das ist doch so absurd. Du hast den besten asiatisch-japanischen Tätowierer der Welt und schräg gegenüber ist einer, der macht das Gleiche.
Ja, aber jetzt machen wir es ja zusammen.
Ja, ja,
das, genau. Das ergibt ja natürlich dann Sinn, weil der Bit ist ja wirklich, also der hat ja auch eine Entwicklung hingelegt, dass man mit den Ohren schlackert.
Ja.
Also ich freue mich jetzt, wenn ich ein Tattoo von ihm sehe. Weil das ist halt, das ist ja so ein, das ist, was du eben meintest, so. Ne? Natürlich ist es nie auf dem hundertprozentigen Level, weil er ist nicht Philipp. Aber er hat diese Tricks und diese Methoden, wie man sowas anlegt. Er weiß, wie man einen Drachen anlegt, er weiß genau, wie man das alles schattiert. Und mit großen Nadeln und dies, das. Und das fällt auch nicht so krass auf, wenn der da mitmacht. Wenn die zusammen was machen. Es kickt mich genauso, als wenn es nur von Philipp wäre.
Ja. Wo du aber natürlich, glaube ich, auch der Entwicklung der Tätowierung an sich, glaube ich, dankbar sein kannst oder dankbar sein musst. Ich meine, wenn man auf dein Instagram guckt, du hast auch diverse Bodysuits, ganze Fronten, ganze Rücken in Arbeit oder vervollständigt. Und das war zu der Zeit, also 2004, 2005, als du mir den Arm gemacht hast, auch noch nicht so. Da waren natürlich ganze Arme dabei, ne? Mhm. Aber so komplette Torso oder so waren auch nicht dabei. Ist das so, was du dem Tätowieren im Jahr 2020 an Positiven abgewinnen kannst?
Nö, das sind ja alte Kunden, die habe ich ja schon jahrelang. Ich ärgere mich eher, weil die Arme sind schon wieder so alt, dass ich die anders machen würde. Und dann kriegen jetzt die Front und der Rücken ist auch schon wieder 5 Jahre alt. Das sind so Dauerkunden von früher, die halt irgendwann zu sind.
Ja.
Und das ist jetzt neues Phänomen irgendwie.
Du machst dich aber auch gerne selber klein, ne? Habe ich den Eindruck.
Wieso?
Naja, also ein anderer würde ja sagen so, ja, ist schon cool, ne? Dass Leute immer offener sind und mehr Platz anbieten und so. Und du sagst, nö, das sind die Kunden, die eh schon alles von mir voll haben und das ist nur noch der letzte Rest.
Ja, nicht alle, aber es gibt natürlich auch wie diesen SEK-Mann, mein Kumpel, so der bleibt jetzt auch, der ist auch ein alter Kunde, aber der macht jetzt richtig schnell weiter, so, ne? Der kommt jetzt immer. Und das hat null damit zu tun mit dieser neuen Zeit und mit jetzt, weil wenn ich gucke, was ist jetzt, dann sehe ich eigentlich Ignorant-Style, Black and Grey, Black and Grey, alles Realistik, Farbrealistik, ein bisschen Trash-Polka, wobei das auch wahrscheinlich schon wieder am Abflauen ist. Und da kommt der nächste Boom und also dass jetzt Leute sich Bodysuits machen, ist eher, also ich habe weniger Neukunden als alte. Also die Jüngeren, okay, so, die kacken da drauf. Also ja, die kacken da drauf, ob das, wie gut das ist. Die sagen, guck mal, mein Sohn tätowiert ja jetzt auch. Zu dem kommen Leute, die sagen, mach mal die Nadel weiter raus, damit es richtig tief, damit es richtig wie so ein Knast-Tattoo aussieht. Damit das richtig,
mach mal absichtlich
richtig,
falsch.
Mach mal absichtlich Kacke. So, ja, so Sachen. Und ich weiß nicht, wie das kam. Also es hat ja, ich meine, ich versuche das so zu erklären, ich will das jetzt gar nicht verteufeln. Natürlich fühlt man sich so ein bisschen verarscht, wenn du denkst, ich arbeite jetzt 25 Jahre an einem Stil, damit ich irgendwie was perfektionieren kann, damit ich irgendwie, das, man ist ja getrieben, ne? Du bist ja als Künstler, ja, bist du ein getriebener Mensch, der nie zufrieden ist und immer versucht, den nächsten Step zu erreichen, und dann kommt wieder einer auf Instagram, der fickt dich weg, und dann brauchst du wieder 5 Jahre, bis du das so machen kannst. So. Mhm. Und dann kommen Leute, die machen, denen ist alles scheißegal, die holen einen Pen, hacken was rein, was irgendwie, wo wir früher drüber gelacht hätten, und die werden krass gefeiert.
Ja.
So. Und,
aber frustriert dich das ernsthaft? Denkst
nein,
du dann nachts, wenn du im Bett nicht pennen kannst, drüber nach?
Nein,
oder denkst du so?
Nein, ja, das nicht. Ich versuche das irgendwie jetzt mir zu erklären. Und, guck mal, ich erkläre es mir so. Punkrock, ne?
Ja.
Davor hatten wir so, was weiß ich, wie hießen die ganzen Bands? Diese ganzen
Progressive Rock.
Genau, diese
total gute Musiker.
Post-Hippie, die dann, finde ich, ja, so Drogenmonster, ja, wurden. Und völlig
kompliziert alles,
übersättigt mit einer Riesenshow mit 2 Schlagzeugen, die auf dem Riesenrad rumrotieren, und Lightshow, ja, und was weiß ich. Und dann kamen, ja, irgendwelche räudigen Typen mit einer SG oder mit einer Telecaster, mit Irokesen, die 3 Riffs können, und stellen sich da hin und rotzen da dahin und schreien irgendwas rein. So, und das, ja, hat ja auch seine Berechtigung. Alles, ja, hat seine, also Kunst ist ja frei. So.
Genau.
Da lasse ich mich drauf ein. Okay, wir können uns alle drauf einigen, so. Kunst ist frei, aber hab Respekt vor denen, die vorher da waren. Das ist, was ich gelernt hatte. Hm. Wenn ich damals so einen Feinlein Ralf gesehen habe, Ralf Guttermann, das war für mich eine Ikone. Egal, ob ich irgendwann meine, ich könnte das auch so. Ich würde nie, ja, ein schlechtes Wort verlieren. Und ich würde, das ist, ohne den gäbe es mich nicht. So. Punkt.
Ja.
So.
Die haben quasi das Feld bestellt.
Genau, die, ja, haben das Feld bestellt. Letztens in dem Tattoo-Talk haben sie auch, da hat der Andreas das so ausgedrückt, er hat gesagt, die alten Leute haben den Tisch gedeckt,
ja,
und die jetzigen nehmen von dem Tisch. Oder beziehungsweise er hat die Industrie gemeint. Die Industrie, ja, nimmt, ja, von dem Tisch, den andere gedeckt haben.
Ja.
So. Und ich habe zum Beispiel versucht, den Tisch auch zu decken. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit meiner Kunst irgendwas weitergebracht hätte. Also das haben so Leute wie Philipp, und ich mache das im Endeffekt nach. Ich habe, ja, ein bisschen meinen eigenen Twist, und ich mache so gut, wie ich kann, aber ich habe das ja nicht erfunden. So.
Hm.
Im Endeffekt hat keiner es auch wirklich erfunden. Es kommt von den Japanern, aber jeder gibt seinen Teil dazu, und irgendwer macht dann wieder ein paar Sachen davon nach.
Ja, ja? Ganz kurz. Natürlich hatte ich das in erster Linie optisch getriggert, ne? Wie Sachen von Philipp Lö aussahen, wie Sachen von Klaus Fuhrmann aussahen und so weiter und so fort. Hast du das dann eher als Verpflichtung gesehen, auch so ein bisschen dieser Motivwelt nachzugehen, der Bedeutung, was kann man miteinander kombinieren etc. pp.? Oder war dir das wirklich ein Anliegen, so nach dem Motto, ey, wenn ich das tätowiere, dann will ich einfach wissen, worum es da geht?
Meinst du, ist das Japanische oder das Hippie-mäßige?
Also naja, du tätowierst ja nicht hippie-mäßig. Also du tätowierst ja jetzt nicht Janis Joplin mit einer psychedelischen Pfeife.
Nee, aber
die
natürlich.
Asiatischen und japanischen Tätowierer.
Ja, aber die haben ja so einen psychedelischen Einfluss da drin. Also der, ja, Felix hat den Philipp ja so ein bisschen in die Richtung therapiert.
Diese, also Philipp Lös Vater.
Genau, ne? Der Felix Lö.
Ja.
Von den ganzen Craig Iron-Leuten, diese alten Helden aus der Posterzeit, von den Hippies, da kommt, also wenn, ich sehe bei manchen Klaus Fuhrmann-Tattoos, sehe ich ja, wo das herkommt. Also der hat es nicht komplett auch erfunden. Es kommt ja teilweise von Craig Irons. Die haben ja diese von weitem einfachen Motive mit ganz vielen kleinen Details. Also diese Posterleute, wenn man das sehen will, man kann sich das Buch The Art of Rock, kann man sich nehmen, kaufen. Und da sind die ganzen Hippie-Poster alle drin. Ne? Also, und das ist ja beim Philipp auch ein Einfluss, den du kannst du ja nicht negieren. Der macht ja kein traditional Japan-Tattoo. Das mhm. ist ja diese ganze Hippie-Geschichte vom Vater ist ja mit integriert in dem Ganzen. So irgendwie ja. auf eine Art. Und das ist die Kombination, ne? Das Psychedelic-Ding mit dieser Power des Japanischen und mit diesem Flow über die ganzen Körper, das ist einfach ne? So. Das ist halt der Unterschied zu Bob Roberts. So. Bei Bob Roberts ist es halt so in die Fresse. Und da ist dann ein bisschen so ein Schlenker dabei, aber trotzdem in die Fresse, aber so ein bisschen auf eine smarte Art. Anders.
Ja. Ich habe auch tatsächlich, ich habe mich, glaube ich, 2009 oder so auf der London Convention tätowieren lassen von Mike Grubendahl. Da habe ich eine Schlange von dem bekommen. Mega geil. Und der hatte sich den Stand geteilt mit dem Henning Jorgensen.
Wo war das?
Und da in London.
Okay.
Und da hing dann auch der, wie heißt er denn, der die Maschinen auch baut, der immer mit dem Henning abhängt, dieser Schotte.
Maschinen?
Der auch Maschinen baut, der Griffstücke baut.
Ah, Tringenberg oder was?
Nee, auch ein Europäer. Ach,
Lucky, Lucky Irons oder was?
Nein, wie heißt er denn? Nein, der ist selber Tätowierer auch. Und hat einen ganzen Bodysuit von Philipp Lö.
Komm ich jetzt
der hat die Oberarme farbig, diesen riesigen blauen Drachen, wo eigentlich der ganze Rücken nur eine riesige Kralle ist. Hm. Wie heißt der denn?
Fällt mir jetzt nicht ein.
Echt nicht? Nee. Ich dachte, anyway, der Typ kam an den Stand und da war halt ein Fotograf von einem Tätowiermagazin oder was auch immer da. Und die hatten sich verabredet, dass der quasi den Bodysuit tätowiert. Und der Typ zog sich halt aus. Er hat die Hose runtergelassen und Shirt ausgezogen. Und da war halt Ruhe, ne?
Dann ist Feierabend.
Also da haben Thomas Hooper haben nebenan gearbeitet, die weltbesten Tätowierer. Die Maschinen, es wurde sofort leise auf der Convention, weil allen sind die Kinnladen runtergefallen, haben gesagt so, okay, das ist ein Philipp Lö Bodysuit in real life.
Genau.
Und alle dachten,
das muss
so,
man auch erstmal so groß sehen, um es zu begreifen, weil ja. Du hast ja öfter schon drüber gesprochen mit den Kacheln auf Insta und der Typ hat ja noch nicht mal Insta. Der braucht kein Insta.
Ja, ja. Wie würdest du die Entwicklung deines Stils beschreiben?
Ist immer in Bewegung. Also,
ja.
Ich inspiriere mich natürlich auch. Ich probiere noch rum mit Wasser und so. Und es gibt ja verschiedene Ansätze. Du hast ja so Leute wie Shige und ja. Mittlerweile gibt es ja auch viele, die es so machen.
Ganz kurz, da hake ich direkt ein. Gibt es, ich nenne sie jetzt mal neue Japaner, also junge Leute, die quasi aus dem Nichts kommen, die japanische Sachen machen, wo du denkst so, wow, krass, da wäre ich jetzt selber gar nicht so drauf gekommen. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Sachen, die du feierst. Gibt es sowas?
Ja, so Min Izanami oder so heißt er. Und es gibt noch einen Gen, der hieß Gen Anarchy und jetzt heißt er, glaube ich, Gen Tattoo. Wobei die auch wie Shige so ein bisschen sind.
Ja.
Es ist so die Shige-Richtung so, ja. Und das finde ja. ich natürlich auch geil. So. Ich versuche das abends so ein bisschen, aber immer, wenn ich den Leuten dann so Wasser anbiete, diese Wurstwasser da, weißt du, wie so Wolken sind, dann sagen die immer, nee, was willst du denn jetzt mit dem Wasser? So, nee, mach so wie immer. Ja. Wollen die bei mir immer so, wie ich es immer mache. Und ja, dann mache ich es halt so. Manchmal gucke ich beim Bit, also ich mache seit 25 Jahren Wasser und ich gucke trotzdem immer noch, wie die anderen das machen. Um irgendwie noch irgendeinen Schnörkel doch nochmal ein bisschen mehr drauf zu schaffen, anders zu machen, wie ich es jetzt mache.
Ja. Aber gut, du sagst Leute, die machen was Ähnliches, was Schiege machen. Ich verorte das auch in dem Kosmos, ja. Weil Schiege ist auch extrem von Philipp Löh inspiriert. Ja,
ohne Philipp gäbe es natürlich kein Schiege.
Ja, genau. Aber was ist zum Beispiel mit so einem Koji Ichimaru, heißt der, glaube ich, ne? Hm? Der die Sachen nochmal ganz anders macht. Wie findest du solche Sachen? Weil das ist einfach eine andere Interpretation von asiatischen oder japanischen Tätowierungen, ne?
Hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich meine, guck mal, aber ich mache es natürlich nicht danach so. Ich versuche natürlich nichts nachzumachen, aber ich versuche schon in so einem Kosmos zu bleiben. So, ich finde das alles total geil. Also auch Shandor, so, dass wie er es so ein bisschen einfacher macht, so ein bisschen oldschooliger, ist total geil. Ne? Und abends so denke ich mir, warum mache ich so kompliziert? Warum mache ich es nicht einfach so ein bisschen einfacher? Aber ja. Vom Kopf her ist es dann wieder so, kommt wieder so durch. Ne? Ach komm, hier, da geht noch ein bisschen Schattierung und da und da. Und dann machst du doch wieder irgendwie mehr. Und
ist das so eine innere, so ein inneres Korrektiv bei dir, so nach dem Motto?
Ja, leider,
wenn
leider.
Wenn ich das so einfach mache, da denken die Leute doch, ich bescheiß sie. Ja, weißt du, so, das ist doch viel zu einfach.
Ja, aber viel zu einfach gibt es ja eigentlich nicht, weil je einfacher, umso mehr in die Fresse. So, und die Kunst ist ja, also die Kunst ist, die hohe Kunst ist, das einfach zu machen. Und trotzdem stimmt's, weil je einfacher es wird, umso mehr siehst du die Fehler. Wenn du überall Glitzer und Glitter drauf sprühst und tausend Sachen, dann lenkst du davon ab, dass das Ding nicht stimmt. Ja. Weißt du, aber es ist viel schwerer, es ganz einfach zu machen. So, das ist auch ein Punkt. Aber natürlich will ich keinen Drachen jetzt machen, der, sag ich mal, so ganz oldschool ist, weil ich, dafür habe ich nicht geübt, dass man gewisse Flows macht oder den Unterkiefer weiter vor. Dies, das, dafür habe ich das ja nicht gelernt. Aber ich würde mich noch gerne ein bisschen weiter mehr selber aufgeben können und einfach noch sowas können. Ob es dann jetzt jemand will, ist was anderes, aber ich will es gerne, gerne können. Um, zum Beispiel, ich habe jetzt ein bisschen gemalt so, ne, letzten Tage und habe mich dabei erwischt, wie ich beim Acryl und Öl malen. Ich wollte dann so eher so ein bisschen wie Mick, so ein bisschen loose, ne, so frei. Und dann habe ich gemerkt, ich mache jetzt schon wieder Linien und ich will schon wieder alles perfekt machen. Weil ich muss ja sagen, der Sören Sankuhl, der ist so krass geworden, das kann ich dir gar nicht sagen. Der hat mir Fotos geschickt. So von ein paar.
Das ist aber auch jemand, das hattest du gestern in unserem vorbereitenden Telefonat erwähnt, der schickt dir, glaube ich, mal WhatsApps mit dem Handy seiner Freundin. Das heißt, der hat keine Internetpräsenz und gar nichts.
Ja, der spielt die Understatement-Karte.
Der übrigens auch einen unfassbaren Philipp Löh Bodysuit hat. Ja. Ich glaube, der hat einen Teil seines Körpers, der ist nicht von Philipp Löh, der ist nämlich von dir. Ne? Der hat eine Schlange mit Wasser auf dem linken Arm.
Genau.
Und ansonsten ist der komplette Körper bedeckt eigentlich nur mit Ahornblättern und Wasser von Philipp Löh.
Ey, der hat mir das Ding geschickt. Ich habe das angesehen. Ich hab die E-Mail geöffnet. E-Mail hat er geschickt. Ich dachte, ich gehe kaputt, wie ich das gesehen habe. Und dann sage ich, wie kann das so einfach sein und so gut? Was mache ich falsch? Was mache ich falsch?
Ja.
Was mache ich falsch, dass es nicht so aussieht?
Ich finde das halt so krass, sich das auch zu trauen. Also,
das muss man nicht trauen, ja.
Philipp Löh traut sich ja eh alles. Ne?
Ja.
Aber stell dir mal vor, ich würde zu dir gehen und sagen, mach mir den ganzen Körper, aber nur Wasser und Ahorn.
Ja.
Ich glaube, da prügeln wir uns fast, weil du sagst so, Alter, da muss noch irgendwo ein Hauptmotiv rein oder irgendwas.
Ja, weil das ist und das Ding.
Philipp Löh sagt, ich mach das.
Eigentlich, ich weiß ja, wie es eigentlich, also er macht so ein ganz kleines Foto und malt da drauf. Und mit dem iPad ist es ja überhaupt kein Problem, das Foto ganz klein zu ziehen und in Miniatur da drauf zu malen. Und wenn es dann funktioniert und du ziehst es hoch, dann kannst du immer noch ein paar Details einbauen. Und dann hast du so einen Brecher. Aber da musst du auch erstmal Kunden für haben, weil keiner kommt hier rein und sagt, mach mir mal so einen Felsen auf den ganzen Arm.
Ja.
So. Also ich habe mich geschämt, wie er mir das geschickt hat. Und ich sehe meinen Arm und denke so, oh, Standard Wasser in klein und Schlange, ganz normal alles. Und dann dieses Philipp Löh Bodysuit. Ich habe gesagt, oh Gott, ey, ich kack so krass ab.
Aber er wusste, er hat 96 oder 95% des Körpers als Leinwand und du wusstest, du hast 5%.
Ja,
dann machst du die 5% ja erstmal geil, dass sie in sich stimmig sind.
Ja, klar, aber du kannst natürlich, wenn ein Typ ein Bodysuit hat und ein Arm von mir, ist ja da ein Gap in der Quali. Zumal das auch schon ein paar Jahre alt ist, sehr viele Jahre alt. Aber
ey, ganz ehrlich, ich sag dir jetzt einfach, ich kenne den Arm. Du warst ja gestern total überrascht im Telefonat, wo ich dir genau beschrieben habe, wie der Arm aussieht, ja, und krass, wann er den bekommen hat. Und du so, Alter, ey, woher weißt du das? Das hatte ich schon wieder selber vergessen, so nach dem Motto.
Da kam Ruben da noch einen Stand, das weiß ich noch. Da war ich ultra nervös. Irgendwo in Milano oder was weiß ich wo. Da war Ruben da ein paar Meter weiter. Wir haben noch vorher noch gequatscht und so. Und da kam der, dann drehe ich mich, ich gucke normal nicht auf Leute, drehe ich mich so rum, sehe den aus dem Augenwinkel, oh Gott, jetzt guckt er mir zu. Das war auch so ein Typ, ey, der, ich weiß noch genau, auf dieser Convention hat er mir gezeigt, also beziehungsweise erklärt, er hat Linien auf einmal dünn gemacht und wir haben alle noch diese dicken Boldlines gemacht, weißt du, doppelt drüber und dick gemacht und so, damit es Power kriegt. Und er hat alles dünn gemacht, nur mit Kontrasten gearbeitet. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, war das für mich völlig neu.
Ich kann mich daran gut erinnern, an diese Situation auf der Convention, obwohl ich nicht dabei war, weil zwei Jahre später war ich in New York und war bei New York Adorned im Studio und da waren Chris O'Donnell da und Troy Denning und Mike Rubendahl. Und dann habe ich mit denen so gequatscht, der Laden war relativ leer, war Samstagnachmittags. Und da meinten die so, ja, bist du denn auch tätowiert oder so? Und dann hatte ich dem meinen einen Arm vom Hennis gezeigt. Und den anderen Arm, der da gerade in der Mache war von dir, der war so halb fertig. Und da kam Ruben da sofort und meinte so, ja, Olli,
was?
Ja, genau, ja, Olli. Den habe ich ja in Mailand kennengelernt. Nee, aber und so,
nachdem du gesagt hast, dass es von mir ist.
Nee, das hat er gesehen.
Der hat den Arm gesehen und gesagt, ja, Olli.
Ja, er meinte so, das ist nicht Philipp, ist das, ich so, I'm from Germany. Und er so, ah, it must be Olli.
Krass. Also ich habe wirklich nur, ich habe gefühlt zweimal mit dem so ein bisschen abgehangen. Das kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Also, das ist schon krass.
Ist fucking Mike Rubendahl, der sieht auch einiges. Und das war dann total nett. Dann war ich mit denen noch ein Bier saufen, so, ne? Weil da war dann irgendwie so eine Konecke. So. Das war echt witzig.
Das sind so also, die Momente, wofür man tätowiert, ne? Zum Beispiel vor ein paar Tagen. Also, es gibt so eine geile neue Sache über Zoom. Wir sind ja jetzt gerade auch über Zoom. Es gibt diese App Reinventing the Tattoo. Von Dingen von Guy Chisholm und noch ein paar Freunden von ihm. Und die machen so Zoom-Calls, wo dann auch jeder, der Bock hat, mitmachen kann. Dann kannst du mit denen über Zoom, hängst dein Handy so auf und dann kannst du zeichnen. Die machen Zeichenkurse, Malkurse, also Malgruppen, fast alles umsonst. Und du kannst dann so mit denen so ein bisschen im Chat, dann zeigen die Sachen jeweils und kritisieren oder auch nicht und sagen, was sie davon halten. Und auf einmal bist du da mit so Leuten, ne, im Zoom und die sind so cool zu einem und das sind so die Momente, wofür man auch das Ganze macht. Das fühlt sich einfach gut an, ne, wenn du nach ein paar Jahren so irgendwie Arbeit dann auch irgendwann wie auf den Blocksberg so drauf darfst, so weißt du, mit den großen
Und, auf Augenhöhe sprechen.
Ja, auf Augenhöhe sehe ich das immer noch nicht. Ich sehe schon, ich kann mich ganz gut einschätzen, wo ich noch bin und wo andere schon sind, die ein bisschen fleißiger auch waren und da, aber es ist natürlich schön so, ja.
Ich meine, du bist sehr selbstkritisch, aber was konkret, also was ist die Hürde, die du in deiner Wahrnehmung nehmen müsstest, dass du von dir sagen würdest so, yo, das ist eigentlich ganz cool, was ich so mache? Weil deine Sachen sind mega geil, Punkt.
Noch mehr vereinfachen vielleicht, ja.
Ja?
Noch einfacher werden. Manchmal denke ich mir, ich bin zu kompliziert noch vom Ding.
Ja.
Und noch mehr auf den Punkt und noch mehr Wissen, ja, vielleicht. Aha. Aber ich weiß nicht, ob diese Reise irgendwann aufhört überhaupt. Also du findest ja immer, es kommt ja immer irgendwie wieder jemand, der dich wegbläst und umhaut. Immer wenn du denkst, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen auf den Lorbeeren, da gehst du auf Instagram und dann machst du am liebsten schon, wirst du schon wieder das Handy an die Wand schmeißen und kriegst Tränen in die Augen.
Du hast tatsächlich, also so wie habe ich es am Rand mitbekommen, ich glaube, dein Leben so ein bisschen vereinfacht, ne? Ich kann mich auch erinnern, dass du zig Tätowierer bei dir hattest. Das ist jetzt im Moment nicht mehr so, ne?
Nee, gar nicht. Also
bist du alleine im Moment?
Bin oder? Alleine, ja. Momentan ist ja eh Lockdown, aber auch vorm Lockdown schon, ja. Also.
Wie kam es dazu?
Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt hier thematisieren soll. Aber ich würde das Ganze gerne positiv halten und jetzt gar keine dreckige Wäsche waschen. Aber ich kann da so viel sagen, es hat mit ein paar Enttäuschungen zu tun. Auch mit der Zeit, wie sie jetzt so ist. Und mit der Einstellung, mit der manche Leute da rangehen. Und das für mich immer schwieriger wird, Leute zu finden, die Wert auf Loyalität legen.
Ja.
Und auf die alten Oldschool-Werte. Es wurde auf die Oldschool-Werte in meinem Beisein so von Leuten, denen ich das, die mir was zu verdanken haben, wurde drauf gespuckt und gesagt, was willst du damit? Das ist nichts mehr wert und was willst du denn machen? So.
Okay.
Und ich habe meine Konsequenzen draus gezogen. Das heißt nicht, dass ich nicht nochmal mit Leuten zusammenarbeite, aber ich halte mich, glaube ich, eher an die Leute, die ich von früher kenne. Und wenn ab und zu mal jemand dazukommt und das passt, kann der bei mir auch arbeiten. Aber ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf so eine Fabrik, weißt du, wo 5 Tätowierer und 2 Lehrlinge sind. Ich habe das Glück, dass meine Mutter die ganzen Jahre das gemacht hat, dass die so quasi in Rente ist und ich diese Verantwortung nicht mehr habe, aus der Familie Leuten quasi finanziell einen Job geben zu müssen, also verantwortlich für die zu sein, sondern dass ich jetzt sagen kann, okay, ich hab das von mir weg abgeworfen, weißt du?
Also es war so ein bisschen so, dass du ja so eine Position eingenommen hattest, so ein bisschen Versorger für mehrere Leute, als du selbst zu sein.
Genau, also die sind natürlich immer noch Freelancer, aber natürlich hast du, es ist ja wie eine Convention, wenn du immer mit lauter Leuten zusammenarbeitest. Und wenn die sich dann untereinander besser verstehen als mit dir, ist es auch scheiße dann. Ne? Ich meine, dann kommst du auf die Arbeit und denkst, was mache ich denn? Also für wen mache ich denn das hier jetzt so? Und das hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Und das hat sich auch dann so ergeben, dass es mit manchen im Guten, mit manchen in out in bad standing ist.
Ja.
Und es sei denn, da kommt eine krasse Entschuldigung, dann würde ich auch mit mir reden lassen. Ansonsten es gibt Sachen, wo ich dann denke, okay, nee, das sehe ich dann oldschool. Weil ich sehe das noch oldschool. Ich sehe die Entwicklung, wo das hingeht. Und ich finde, wir sollten unsere Kunst irgendwie retten vor dem totalen Ausverkauf und vor dem totalen Absturz so irgendwie. Aber das ist so meine Meinung persönlich so. Ich habe ehrlich gesagt Pipi in die Augen bekommen bei dem Tattoo-Talk, als der Andreas da irgendwann so, der hat so ein paar Sachen gesagt, unter anderem mit dem Tisch, ne? Mhm. Hat er noch mehr so geredet und dann habe ich echt so, mir kamen fast die Tränen, ohne Scheiß. Ich habe dann direkt geschrieben und gesagt, ey, das, was du jetzt gesagt hast, hat mich emotional so total abgeholt, weil es ist so, wie ich auch denke darüber. Und du kannst es aber nicht aufhalten, das andere. Ne? Ja. Es werden immer mehr Edding, immer mehr Farbverbot, immer mehr Instagram-Helden, die irgendwie sich sonst wie vorkommen, immer mehr Unloyalität.
Ja. Gut, wenn Leute illoyal sind, das ist eine persönliche Ebene.
Ja. Aber diese Attitüde, weißt du, diese, dass du schon damit ohne Respekt da rangehst.
Ja.
Also wir haben eine Tradition und du kannst, also in meinen Augen ist es falsch. Wobei ich ja auch mit Schuld bin. Weil ich wollte ja auch, guck mal, und es war ja auch für die Zeit, war es ja auch okay mit diesem ganzen Fernsehding. Ja. Es war ja auch für die Zeit okay, dass wir das alle gemacht haben. Aber jetzt muss man vielleicht sagen, okay, jetzt stopp. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das handeln. Dass es irgendwie nicht ganz verloren geht.
Auf der anderen Seite könnte man sagen, so der Markt ist wahrscheinlich 10-mal größer oder der Bedarf nach Tätowierung 10-mal größer als im Jahr 2005, als du mir meinen Arm tätowiert hast.
Genau.
Und so findet jeder seine Nische. Es wäre natürlich total, total schlimm und total traurig, wenn du jetzt da sitzen würdest und irgendwie einen Kunden die Woche hättest oder so.
Ja, ist ja nicht.
Aber das ist ja nicht so. Du hast wahrscheinlich genauso zu tun wie immer.
Ja, aber ich musste kämpfen. Ich musste kämpfen, damit ich meine Leute, die bei mir arbeiten, die nicht den Namen haben, damit die nicht unzufrieden mit einer Fresse hier sitzen und ich habe nichts zu tun. Oder ein Gasttätowierer, der kommt und dann sitzt der da. Und am zweiten Tag merke ich die scheiß Vibes. dass er irgendwie schon anfängt, irgendwie kacke drauf zu kommen, weil er merkt, es ist nicht jeden Tag ein Termin. So, und dann hast du 30 Studios in derselben Stadt, die alle stabil, größtenteils stabil gut, die holen teilweise richtig gute Leute oder haben ja. richtig gute Residenz. Aber jeder hat einen Hofstaat, so einen Vatikanstaat mit 5 Tätowierern und noch 3 Lehrlingen und weißt du, so, ich war ja selber so, weißt du. Ich war ja der Erste, einer der wenigen in Deutschland, die so einen Laden hatten, also nicht, also zumindest in meiner Gegend, so eine Fabrikhalle, wo irgendwie ganz viele Leute sind. So ja. wie eine Convention manchmal. Wenn, weißt du. So, und die musst du ja erstmal versorgen. So. Und da hast du die Verantwortung. Und dadurch, dass ich meine Kosten und alles aber so gesenkt habe und ein paar Moves gemacht habe, wo ich einfach jetzt diese Verantwortung und die Kosten nicht mehr habe, kann ich mich allein dahin setzen. So wie so ein Sören Sankuhl. Der sitzt in irgendeinem Kaff in der Schweiz und hat seine fucking Ruhe. Oder Mick oder so Leute. Und das. Ne? Und ich frage mich halt so, also diese, das Konzept geht ja auch nur auf, wenn du ständig Lehrlinge ausbildest. Du kannst ja nicht so einen Laden nicht schmeißen mit 5 Leuten, die alle tätowieren, plus Shop-Guy. Da brauchst du natürlich 2 Lehrlinge. Und wenn du da keine guten nachkriegst, die das eigentlich verdient haben, sondern Leute, die mehr Antworten als Fragen haben, dann macht das irgendwie auch, also die willst du eigentlich gar nicht, dass die Tätowierer werden. Die müssen ein bisschen Demut auch haben dagegenüber. Egal wie viele Kunden es gibt. Und du willst ja auch nicht, dass der Rest des Landes sauer ist auf dich, weil du ständig Leute ausbildest. So. Und jetzt ist irgendwann vielleicht auch der Punkt gekommen, wo ich zumindest die Konsequenz ziehe und sage, okay, ich gehe jetzt wieder Anführungszeichen in den Untergrund, dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr hier so einen Laden mache, wo ständig Leute ein- und ausgehen und jeden Tag die Hütte der Bär tanzt, weißt du.
Merkst du auch dadurch konkret, dass deine Arbeiten besser werden?
Klar.
Ja, ne?
Wobei, es ist ein zweischneidiges Schwert,
ja,
weil ich bin ein Freund von Kompetenzteams.
Alter, so ein Wort aus deinem Mund, ey. Wow. Klingt, okay, der Anlageberater Lonien führt fort. Ich höre.
Ja, ja, ist gut. Es gibt da so ein paar Bücher, da stehen solche Sachen drin. Unter anderem ist es halt, ergibt es Sinn, Kompetenzteams zu bilden, wo mehrere Leute an Problemen arbeiten und dann zu einem Ergebnis kommen. So, und wenn du mit ein paar guten Japan-Leuten in dem Studio bist, ist das natürlich nicht verkehrt. Für alle.
Ja.
So.
Ja.
So. Wenn dann später aber einer sagt, du hast aber auch von mir den Felsen jetzt so gemacht, so wie ich den auch. Ja, klar, du hast von mir 100 Sachen so gemacht. Darum geht's doch. Wir lernen voneinander. So. Und natürlich fehlt das dann, aber das muss irgendwie passen. Wenn Leute große Egos haben und es läuft darauf hinaus, dass es so eine, was ja auch oft so ist mit Tätowieren. Ich habe mit vielen guten Leuten schon zusammengearbeitet. Das war oft eine Zeit lang sehr geil. Irgendwann kommt der Punkt, wer ist denn jetzt besser? Das haben alle. Das hat Paul Buss mit Philipp gehabt, wo die Art Fusion gemacht haben.
Ja.
Irgendwann kommt das, weißt du? Und dann, wer ist jetzt der Chef? So, und ich bin keiner, der gerne einen Chef raushängen lässt.
Ja.
Ich will eher so mein Ding machen und mich austauschen. So. Und ich sag mal so, mit der neuen Technik ist es eigentlich auch so möglich. Und ich arbeite gerade geistig daran, wie man das umsetzen kann, dass man über Zoom so Geschichten wie jetzt wir gerade machen, mit guten Tätowierern vielleicht macht. Machen wir ja auch mit den Amis jetzt schon gerade so, mit dem Guy Etchison und so. Wobei das sind ja auch Leute, die Japan machen dabei. Und da lerne ich auch krass, also ich höre denen nur zu. Und ich lerne so viel, weißt du, beim Malen so über Sachen. So, man braucht das gar nicht mehr.
Weil da einer in San Diego sitzt und das seit vielleicht genauso lange macht wie du, aber er macht es seit 25 Jahren auch komplett anders als du.
Genau, ne?
Und dann kriegst du es einfach nur mit und denkst so, scheiße, Alter, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, dass man das so auch machen kann.
Und du kannst ja Fragen stellen und so. Ich habe da ein paar Sachen gefragt und dann erklärt er das so geil, dass es wie Schuppen von den Augen fällt und so. Ja, genau. Weil zum Beispiel, ich habe so ein Bild gemalt und ja, ich habe gerade Angst, das Ding zu verkacken. Ich habe jetzt ein Foto gemacht oder sagt, was machst du gerade, ne? Da habe ich gesagt, ja, ich habe gerade ein Foto gemacht, habe es aufs iPad geholt und probiere was aus. Und wenn es dann gut aussieht, dann mache ich es auf der Leinwand, weil ich will es nicht alles übermalen immer wieder. Und dann meinte er, guck mal, du musst es so sehen. Es ist immer wie beim Sportler, weißt du, du kommst an einen Punkt, wo du denkst, du kannst nicht mehr. Und den Punkt musst du überwinden und irgendwann denkst du, das ist ganz normal, das kommt jedes Mal, das ist einfach nur ein Step von dem Weg. Jedes Mal kommt dieser Punkt, dann überwindest du den, machst weiter, machst das Bild fertig. Und so habe ich es noch nie gesehen. Weil ich habe immer aufgehört und Angst bekommen und verkackt. Ganz oft. Ne? Dann denkst du, oh, bei Acryl, weißt du, dann denkst du irgendwann so, oh, bevor es fertig ist, sieht es erstmal kacke aus. Wenn dann noch ein paar Moves kommen, dann sieht es geil aus. Und wenn du dann Angst bekommst, dann bist du blockiert. Weil das ist ja eine Leinwand, du hast Respekt. Das hat mir der Heinz Grant gerade gesagt auch. Wir telefonieren manchmal öfter jetzt.
Aus Solingen kommt
er. Genau, ja. Und er hat auch gemeint, das Mindset, mit dem du an der Leinwand rangehst, ist wichtig. Dann meine ich, was meinst du mit dem Mindset? Ja, wenn du da rangehst und denkst, also am Anfang macht man den Fehler, das ist eine Leinwand und oh, das muss ja voll krass werden so. Und du gibst dir voll Mühe, aber du bist verkrampft. Stattdessen rotz die Scheiße drauf mit einem großen Pinsel, mach ein paar Moves, übermal das, was scheiße aussieht und dann mach einfach. Und hinterher kannst du feiner werden.
So. Ja, also du machst eigentlich den Kardinalsfehler, was deine Berufsausübung angeht, weil du
machst, was funktioniert.
Ja, genau. Ne? Du musst auf Haut arbeiten und dann muss es natürlich sofort stimmen. Genau.
Und du machst das, was du weißt, was dein Gehirn dir sagt, das funktioniert.
Genau, und die Leinwand sollte ja für dich ein Ausgleich sein. So nach dem Motto, ey, was ich jetzt hier mache, ist scheißegal, weil ich kann es übermalen oder ich kann es wegschmeißen. Ne?
Genau, das ist der Punkt, ja. Genau.
Ja, okay. Olli, wir haben jetzt irgendwie über 2 Stunden.
Jo.
Es ist jetzt 10:50. Mhm. Ich komme langsam zu meinen letzten beiden Fragen. Du hast ja vielleicht auch schon den einen oder anderen Podcast gehört und deshalb weißt du, was jetzt kommt. Mhm. Und deshalb meine erste.
Ich habe mir nichts zurechtgelegt. Ich lasse einfach auf mich zukommen.
Genau. Die erste meiner 2 finalen Fragen ist: Was kann der Mensch, Olli Lonien, gut? Der Mensch.
Ich glaube, ich kann gut mir irgendwas vornehmen und das dann auch durchziehen bis zum bitteren Ende. Also ich habe so eine Art Durchbeißkraft oder wieder aufstehen oder wieder aufstehen, wenn ich mal hingefallen bin. Ich glaube, das kann ich ganz gut.
Was kann der Mensch Olli Lonien nicht so gut?
Im richtigen Moment direkt zu reflektieren und mich nicht, also es gibt den Spruch, mach niemals permanente Entscheidungen aufgrund von momentanen Gefühlen. Das gibt es in Englisch, hört sich besser an. Aber never make permanent decisions caused by temporary feelings. Und da bin ich manchmal vielleicht irgendwie früher immer zu hitzköpfig gewesen und versuche da irgendwie jetzt ein bisschen gelassener zu sein.
Ja, aber ich glaube, indem du jetzt wieder so ein bisschen alleine dein Ding machst, ne, bist du auch nicht mehr so oft gezwungen, in diese Rolle zu verfallen, oder?
Ja, genau. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so getrieben, von anderen Leuten unter Druck gesetzt oder irgendwie jetzt, ich habe einen Kunden, weißt du, der kommt, wir trinken Tee und arbeiten gechillt. Der Laden ist zu sowieso, auch jetzt in der Zeit, wo wir arbeiten durften, ne, hab ich trotzdem keinen Bock drauf gehabt, dass irgendwie irgendwelche Infizierten, potenziell Infizierten reinkommen. Und ich habe gemerkt, okay, er ist eigentlich total geil. Und andere arbeiten auch so und deswegen werde ich es auch so belassen. Also momentan mache ich so alles ein bisschen ruhiger.
Olli, ich wünsche dir alles Gute dafür und vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ist mir eine Ehre. Ich bin sehr begeistert von dem Podcast. Ich hoffe noch, coole Leute zu hören und bleib dabei. Ich habe mich gefreut, dich mal wieder zu sehen, auch wenn es nur digital ist. Aber vielleicht sehen wir uns nochmal irgendwann nach Corona nochmal richtig.
Sehr gerne, Olli, danke.
Bis dann.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.